So, wir sind heute in dem altehrwürdigen Rhein-Neckar-Theater, unserer Stamm-Location, wenn es um Videos geht, Herr Siska. Ja. Schön, dass Sie da sind. Wir unterhalten uns über die Zukunft.
Mhm.
Und zwar über in 25 Jahren, 2050. Anlass dafür ist, dass wir eine Veranstaltung haben im November mit dem Titel Position 2050, wo Sie unter anderem zwei Formate haben. Da kommen wir gleich nochmal drauf, Debattenformate, in der wir die Zukunft beleuchten wollen an den Clustern Wirtschaft, Gesellschaft, Politik und Umwelt. Sie haben das Cluster Gesellschaft und Wirtschaft. Und das, was Sie tun, ist nicht ein Vortrag im klassischen Sinne, sondern?
Es ist ein Debattenformat. Das würde bedeuten, dass ich den teilnehmenden Personen bestimmte Thesen vorlege. Und es geht nun darum, diese Thesen abzuklopfen von den Teilnehmern. Also stimme ich dieser These zu, stimme ich ihr nicht zu? Was bedeutet das positiv für uns? Was bedeutet das negativ? Und was müssen wir tun, damit das Positive eintritt? Und was müssen wir tun, damit das Negative nicht eintritt? Mit dem Ziel, dass jeder seine eigene Position ausbaut, reflektiert und für sich das Richtige mitnimmt.
Und da ist Bewegung drin, ne?
Also, auf jeden Fall.
Die Leute müssen regelrecht Position beziehen, indem sie, wir haben Spielfelder genannt, auf die eine Seite oder auf die andere Seite des Spielfelds gehen.
Genau, stimme ich der einen These zu, gehe ich dorthin, stimme ich der anderen These zu, gehe ich dorthin, bin ich irgendwo im Mittelfeld, dann nehme ich da meine Position ein. Und mit zunehmender Diskussion, die natürlich auch von den Personen auf den Spielfeldern geführt wird, wird dann hoffentlich Bewegung kommen. Es ist nicht wichtig, dass nun alle in einer Ecke sich befinden und einer Meinung sind. Wichtig ist, dass jeder für sich herausnehmen kann, was für ihn privat oder fürs Unternehmen wichtig ist.
Und das Ziel ist nicht, dass alle am Ende in einem Spielfeld stehen.
Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht.
Aber Zukunft ist in 25 Jahren. Und Herr Siska, wir haben vor 4 Jahren, glaube ich, oder vor 5 Jahren schon mal angefangen, über die Zukunft zusammen nachzudenken. Und zwar haben wir das damals genannt, Deutschland 2040.
Mhm.
Und dann kam so was Blödes wie Corona. Und das haben wir jetzt letztes Jahr nochmal aufgegriffen. Und wollen es dieses Jahr, kann man sagen, wiederbeleben, oder?
Kann man sagen, ja, mit weiteren 10 Jahren Vorausschau. Wir sind uns insofern treu geblieben, als dass wir nicht erzählen wollen, wie die Zukunft ist. Woher sollen wir das wissen? Also Zukunft kann man nicht vorhersehen, Zukunft wird gemacht. Und wir wollen Denkanstöße liefern. Das wollten wir damals machen, das machen wir jetzt auch.
Und das Anliegen ist nicht sozusagen, dass Sie intelligent für die Menschen sind und Ihnen sagen, wie die Welt in 25 Jahren aussieht, sondern über Thesen die Leute zum Nachdenken bringen.
Also wer mit der mit der Erwartungshaltung in die Veranstaltung kommt, dem müsste man sagen, tut uns leid, das können wir nicht bedienen.
Mhm.
Es wird sich gemeinsam erarbeitet, aber es wird kurzweilig werden und es wird kopföffnend sein.
Und die Halbwertszeit von bestimmten Dingen ist ja unter Umständen sogar schon unter 2 Jahren heutzutage. Ne?
Es ist wirklich enorm, in welcher Geschwindigkeit sich technische Veränderungen ergeben. Man kann aber auch rückblickend, also wir sind im Jahr 2024, gehen wir mal 25 Jahre zurück, waren ja einige Dinge schon zu sehen.
Was? Okay.
Internet-Business beispielsweise, der Aufstieg von China.
Ja.
Und man muss diese Dinge halt nur in eine bestimmte Richtung fortschreiben und dann bekommt man ein einigermaßen klar umrissenes Bild, wie es denn sein könnte. Und warum sollte man das im Jahr 2024 mit der Perspektive 2050 nicht ebenfalls versuchen? So weit weg ist das nun auch wieder nicht.
Dann lassen Sie uns mal einsteigen.
Ja.
So eine Behauptung, die man ja dann auf der Bühne sagen könnte, ist, Wissen ist überall frei verfügbar. Ist das nicht heute schon so?
Es ist heute schon so. Also von daher ist das keine allzu gewagte These.
Ja.
Seit 20 Jahren ist Wissen verfügbar. Wikipedia nehme ich mal als Beispiel. Wir haben sehr viele Anwendungen im Netz über Apps, wo Wissen aufbereitet wird. Es ist im Prinzip für alle, die Netzzugang haben, heute schon verfügbar. Und das wird sich in Zukunft nicht ändern, sondern eher noch ausweiten.
Ich habe eben so zwischen zwei Abschnitten von Ihnen gedacht, jetzt kommt ein Aber. Das ist nicht gekommen, deswegen sage ich jetzt mal Aber. Es ist ja heute schon so, wenn Sie das Internet erwähnen, dass viele Dinge irgendwie hinter einer Paywall stecken. Und damit würde ich jetzt mal behaupten, ist das Wissen doch nicht so frei verfügbar. Also wenn man jetzt Wikipedia nimmt oder andere Dinge, dann ist das so. Ich würde es mal nicht als Wissen bezeichnen, sondern als Informationen bezeichnen, Zugang zu Informationen. Und ohne jetzt oberlehrerhaft zu klingen, ist ja dann die Generation aus diesen Informationen irgendwie Wissen zu erzeugen, dann nochmal eine andere Geschichte. Wenn ich es aber mal breiter fasse, zum Beispiel an die Bildung von Kindern denke, glauben Sie, dass das so sein wird, wenn wir versuchen, die nächsten 10, 25 Jahre vorauszugucken, dass da in der Grundbildung eine fundamentale Veränderung stattfindet?
Da müssen wir aufpassen, weil wenn genau diese Dinge halt hinter einer Paywall stecken und irgendwann wird man dazu übergehen, die Menschen nicht nur mit ihren Daten bezahlen zu lassen, sondern halt auch mit echtem Geld, dann kann natürlich das stärker werden, was wir heute schon sehen, dass Bildung halt für Menschen, die in prekären finanziellen Verhältnissen leben, speziell für deren Kinder, ein unerreichbares Luxusgut zu sein scheint. Und da sind wir gefordert, das zu ändern. Jeder von uns privat, der Blick auf die Gesellschaft, auf den Staat, hilft da nicht.
Es ist ja aber schon heute auch so, dass Familien, die nicht über große finanzielle Ressourcen verfügen, das ist ja in vielen Studien nachgewiesen, dass deren Kinder nicht so häufig weiterführende Schulen besuchen können und so weiter und so fort. Stellen wir uns mal vor, der Staat wäre nicht mehr bereit, in Bildung so zu investieren, wie er das heute macht, Stichwort große Schulklassen und so weiter und so fort, sondern das immer mehr verlagert sozusagen in die Familien hinein. Dann würden wir ja noch mehr Eliten im Sinne von Wissen bekommen und immer mehr Menschen bekommen, die eben nicht den Zugang zu freiem Wissen haben.
Heute unterstellen wir mal, dass der Staat diesen Willen hat, der aus meiner Sicht noch ausgeprägter sein dürfte, im klassischen Schulunterricht Schüler zu fördern, durch Förderprogramme, durch zusätzliches Personal, was auch immer. Was kommt dann in der digitalen Welt, wenn wir merken das auch, wenn sich das Beschaffen von Wissen mehr in das Netz verlagert? Wer macht denn da den Förderunterricht? Und ich sehe nicht, dass der Staat da bisher nennenswert etwas beitragen kann. Ich weiß nicht, ob man darüber nachdenkt. Wir, glaube ich, sind alle gefordert, zuzusehen, dass auch diejenigen, die die finanziellen Mittel nicht haben, auch Zugang zu solchen digitalen Formaten haben.
Wir haben ja immer mehr Menschen, die keine Berufsausbildung oder gar Schulabschlüsse haben. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich vor 2 oder 3 Tagen was, glaube ich, gelesen habe, dass eine Vielzahl der Frauen, die keine Arbeit finden, keine abgeschlossene Schulbildung haben. Müsste es nicht per se ein Anliegen sein, der Gesellschaft an sich, also von uns allen, dass wir Wissen, Sie haben im Vorgespräch von Demokratisierung gesprochen, müsste das nicht ein Anliegen sein und dass wir alles dafür tun, dass das gelingt?
Da rennt man bei mir ganz offene,
als Hochschullehrer,
ja, natürlich, offene Tore ein. Und ich wünsche mir ein stärkeres Bewusstsein dafür, dass hierzulande Wissen der einzige Rohstoff ist, den wir haben. Und wir sollten auch in 25 Jahren in einer stärker digitalisierten Welt das berücksichtigen, die Frage, wie wir Wissen vermitteln, braucht dann ganz andere Antworten. Das findet möglicherweise nicht mehr in Schulklassen oder in Hörsälen statt.
Jetzt haben wir eine ganze Menge Themen vor uns. Und es dürfte völlig klar sein, dass wir das nicht alles heute abschließend irgendwie und sehr ausführlich diskutieren können. Deswegen machen wir manchmal so Sprünge. Lassen Sie uns zum nächsten Punkt kommen oder zu einem weiteren Punkt kommen. Das Thema Internet und die Möglichkeiten, Menschen zu überwachen, sage ich mal. Also ich sage das deswegen, technologisch ist es ja heute in der Lage, uns beide 24 Stunden, 7 Tage in der Woche zu tracken, wie man so schön sagt. Es gibt autokratische Systeme, China als, glaube ich, das Beispiel schlechthin, dass die Menschen wirklich komplett überwacht. Denken Sie, dass das in Europa vorstellbar, oder ist sowas in Europa vorstellbar?
Absolut, die Verlockung ist ja riesig, zu wissen, was in Anführungszeichen meine Untertanen machen. Und da mag es um individuelle Dinge gehen, die vielleicht nicht gern gesehen sind, aber auch um das Verhalten von ganzen Gesellschaftsgruppen. Das System ist, wenn es so ausgebaut wird, neutral formuliert sehr leistungsfähig, nicht neutral formuliert perfide. Mhm. Wenn Sie nämlich genau wissen, dass bestimmtes Verhalten dazu führt, dass Sie von Ressourcen abgekoppelt werden, Sie können keine Reisen mehr buchen, Sie können, lachen Sie ruhig, in Dating-Plattformen landen Sie ziemlich weit unten.
Ach Gott, ich bekomme keinen Partner.
Ja, also das muss man sich, ist ja eigentlich logisch zu sagen, also Sie verhalten sich jetzt nicht systemkonform, wäre ja noch schöner, wenn Sie jetzt Ihre Gene weitergeben würden. Dann gibt es ja noch mehr Menschen, die sich systeminkonform verhalten. Also da wird man auf eine subtile Art und Weise einen Riegel vorschieben können. Das ist furchtbar, sagen wir. Die Menschen verhalten sich jetzt nur noch systemkonform und sind im öffentlichen Raum oder da, wo sie getrackt werden, nicht mehr sie selber.
Und das Ganze mache ich dann noch mit Punkten und
ja,
so, ne?
Ja, es gibt wunderbare Möglichkeiten, dies zu tun. Diese Punkte, die sind dann halt der Parameter, der dem System sagt, welchen Zugang sie noch haben und welchen nicht. Aber auf der anderen Seite, das hört sich erstmal furchtbar an, aber auf der anderen Seite, die Welt ist voll mit Menschen, die sich nicht an Regeln halten, die sich im harmlosesten Fall einfach nur unhöflich benehmen.
Oder bei Rot über die Ampel gehen.
Ja, so etwas. Ich stelle einfach mal die These in den Raum, was ist denn daran so schlimm, wenn diese Leute ein Stückchen mehr eingehegt werden und sich in der Öffentlichkeit oder sonst wo wieder benehmen?
Naja, also das mag sich ja gut anhören, aber letztlich ist es ja ein tiefer Eingriff in die Privatsphäre.
Ja, die wir vielleicht haben. Also Erna Müller, die am offenen Fenster sitzt, die Unterarme auf dem Kissen abgestützt und die Straße beobachtet und jedes sozial unerwünschte Verhalten meldet, wird jetzt durch Algorithmen ersetzt.
Also es gibt in den Vorgärten keine Gartenzäune mehr. Oder in den Gärten gibt es keine Zäune mehr. Also wir machen jetzt alles offen.
Stellen Sie sich mal vor, Sie lassen die Türen offen, Sie müssen nichts mehr versperren, weil die Leute wissen, wenn Sie hier dumme Dinge machen, bleibt das nicht unerkannt.
Also es fällt mir in der Tat schwer, und das mag daran liegen, dass ich so alt bin, wie ich bin, mir da irgendetwas Positives darunter vorzustellen. Also ich mache es mal andersrum. Es ist ja heute schon so, dass wir bestimmte Apps verwenden oder Smartwatches verwenden, wo wir irgendwelche Gesundheitsdaten an irgendjemanden liefern. Wenn es jetzt die Gefahr bestehen würde, also nur theoretisch, dass das Gesundheitswesen monopolisiert wird. Also stellen wir uns vor, es gibt nur noch eine große Krankenkasse. Und die entscheidet über mein Verhalten, ob ich mich bewege, ob ich mich gesund ernähre, etc. pp., ob ich den gleichen Zugang zu medizinischer Versorgung bekomme, aufgrund von diesen Informationen, die sie über mich sammeln, wie jemand, der das halt besser macht wie ich. Ich finde sowas schrecklich.
Wir stellen Thesen in den Raum. Wir sagen, das ist etwas, was kommen kann. Finden wir das gut oder finden wir das nicht gut? Und ich bin im Rahmen dieser Veranstaltung bin ich neutral. Ich stelle diese Thesen in den Raum und überlasse dann gerne den teilnehmenden Personen die Dinge, die für sie wichtig sind, da rauszuholen. Aber es ist mir ganz wichtig, das, was sich als Utopie anfühlt, hat auch Schattenseiten. Und das, was als Dystopie kommt, wo wir sagen, um Gottes Willen, das müssen wir vermeiden, da dürfen wir auf gar keinen Fall hin, kann auch gute Seiten haben. Ich weiß, Letzteres zu verdauen, ist anspruchsvoll.
Kommen wir zum Thema Geld. So eine Diskussion, die ja insbesondere in Deutschland geführt wird, ist die Frage nach Bargeld und die Münzen und so weiter und so fort. Und können wir uns vorstellen, können Sie sich vorstellen, dass in 25 Jahren Bargeld abgeschafft ist? Das ist das.
Ich kann mir das, das,
also ja. Das Zahlungsmittel, also Geld, gar nicht mehr existiert, also alles nur noch digital.
Also vorstellen kann ich mir das auf jeden Fall.
Okay.
Würde ich eine Prognose wagen, würde ich sagen, es gibt da noch Biotope, wo Sie halt mit Bargeld noch bezahlen können. Aber das meiste wird dann halt kontaktlos sein. Mhm. Und bis hin zum Thema, auch das ist ja heute schon Stand der Technik, per Face-Scan, Sie zahlen einfach beim Verlassen eines Geschäftes dadurch, dass Sie erkannt werden. Das ist technisch möglich und das wird in 25 Jahren, die Prognose wage ich, weit verbreitet sein. Was ist daran jetzt so schlimm?
Also ich wollte gar nicht sagen, also ich wollte damit nicht sagen, jetzt im Vergleich zu 24-7-Überwachung, ob das schlimm oder nicht so schlimm ist, also weil ich da bin nicht wirklich neutral. Und dass das scheinbar kommt, zeigt sich ja, dass die EU an einer eigenen europäischen Kryptowährung arbeitet. Mhm. Ne? Aber was bedeutet das für die Geschäftsmodelle? Das würde ja bedeuten, dass alles das, was heute sozusagen noch mit Bargeld läuft, also Transfers irgendwie komplett neue Prozesse entstehen müssen.
Vor allen Dingen entstehen neue Player, die Finanzdienstleister, diejenigen, die die Transaktion vornehmen, die dürfen sich auf blühende Geschäfte freuen, die dann mit einer gewissen Marge daran beteiligt sind, dass ein Betrag von A nach B transportiert wird. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das sehr mächtige Unternehmen werden.
Also sowas wie PayPal oder irgendwelche Zahlungssysteme.
Klarna, um weitere Namen nicht zu nennen.
Genau, oder Wirecard, die es nicht mehr gibt. So, ne?
Ja.
Aber so. Und da komme ich jetzt wieder auf den Punkt der Daten zurück. Bargeld ist ja immer noch ein Stück weit anonym. Mal unabhängig davon, wo ich das Bargeld herhabe. Ne? Das Positive daran, was so im ersten Eindruck entsteht, ist, naja, das mit dem Schwarzgeld, das funktioniert dann nicht mehr so wie heute. Geldwäsche funktioniert vielleicht auch nicht mehr so.
Keine Experte für Geldwäsche, aber
nicht?
Ich denke, nein. Das ist ein Fehler in meiner Vita. Nein, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man mit der gewissen kriminellen Energie und der Findigkeit das Thema Schwarzgeld auch ins, in die digitale Welt transferieren kann.
So, und damit werde ich ja wieder ein Stück weit transparenter. Okay. Nämlich indem ich digital bezahle, weiß der, von dem wir da gesprochen haben, die, die sich dazwischen reinsetzen, doch ganz genau, wie mein Kaufverhalten ist, für was ich das kaufe und so weiter.
Und der schließt sich mit ihrer Krankenkasse kurz und sagt, was der Volkmann da so einkauft, gesund ist das ja nicht.
So,
da reden wir mal mit
dem. Da geht viel zu oft zu irgendeinem Fastfood-Hersteller und isst da viel zu viele Junkfood.
Das wird transparent sein, genau.
Boah. ganz verrückt. Heute haben wir in den demokratischen Systemen Parlamente. Das heißt nicht, dass es in nicht-demokratischen Systemen nicht auch Parlamente gibt, aber naja, so eine ähnliche Form. Und in Parlamenten werden in der Regel Gesetze gemacht in irgendeiner Form. Jetzt wissen wir alle, dass seit 2 Jahren, noch nicht mal von seit einem Jahr, das Thema KI von so stark getrieben wird. Und die KI ja immer intelligenter wird. Und ich habe gerade gestern einen Bericht gelesen, wo nachgewiesen worden ist, dass Buchautorinnen und Autoren Klage gegen OpenAI eingereicht haben, weil die Bücher Quelle sind für das, was OpenAI oder wer auch immer rausschmeißt. Wenn du nämlich sagst, schreibe mir im Stil von Andreas Hyska, etwas über Industrie 4.0, dann schreibt mir die KI zu. Wenn ich das weiterdenke und wieder zurückkomme auf Gesetzesgebung, wäre es aus Ihrer Sicht vorstellbar, dass KIs irgendwann mal so intelligent sind, dass sie Gesetze vorschlagen?
Ich denke, dass sie heute schon intelligent genug sind, dies zu tun. Natürlich. Das sind die technischen Möglichkeiten, die sehe ich heute schon. Aber brauchen wir so etwas?
Nein, weiß ich nicht.
Na, es gibt ja viel Kritik an der Gesetzgebung. Warum haben viele Menschen den Eindruck, dass Politik an ihren Interessen vorbeigemacht wird? Weil vielleicht an der entscheidenden Stelle, wo Gesetze gemacht werden, Lobbyisten sitzen, die zum Beispiel einem Parlament oder einem Ausschuss als Experten natürlich, Pharmaindustrie als Beispiel genannt, Gesetzesvorlagen schreiben. Und zu dessen Nutzen sind diese Gesetzesvorlagen häufig? Und welche Lobbyisten nehmen denn Einfluss im letzten Moment oder über einen längeren Zeitpunkt auf die Gesetzgebung? Und eine künstliche Intelligenz, die sagt, ich weiß genau, welche Bedürfnisse die Menschen haben, weil sie getrackt sind. Ich kenne deren Verhalten, ich kenne deren Bedürfnisse und mache mal Dinge, die gieße es in einen Gesetzesvorschlag, welches den Bedürfnissen der Menschen wirklich nahe kommt. Was soll daran nun falsch sein?
Vieles, ne? Also weil ich nicht glaube, dass das Verhalten Maßstab für ein Gesetz sein solle.
Ach so, dass man sagt, gut, wir sollen das überqueren in der Kreuzung bei Rot erlauben, weil sowieso so viele Menschen machen.
Ja.
Da sind wir bei dem anderen Punkt. Eine KI braucht Leitplanken. Das merken wir heute auch. Also stellen Sie mal ChatGPT beispielsweise bestimmte Fragen. Sie merken schon, wie das System geprägt ist, welche Antworten da häufiger kommen. Natürlich braucht eine solche KI, eine Gesetzgebungs-KI auch ihre Leitplanken. Und da kann es natürlich passieren, dass diese Leitplanken, die sich in Algorithmen wiederfinden, so gestaltet sind, dass wir am Ende beim gleichen herauskommen, bei dem wir jetzt sind. Nämlich, dass bestimmte Interessensgruppen halt diese KI so konditionieren, dass genau das herauskommt.
Naja, die KI macht ja, aber irgendwann hat die KI ja, also ist die KI ja von Menschen gemacht worden. Und die Frage ist ja, also ich bin kein KI-Experte und aber ich stelle mir das so vor, dass es irgendwie Menschen gibt, die entscheiden, was die KI letztlich lernen soll und was sie dann daraus auswerfen soll. Und das wäre ja im Falle der Gesetzgebung, jetzt mal abgesehen von denen, dass ich da schon was Positives daran finden könnte, dass wir aufgrund von diesen vielen Informationen sozusagen die Bedürfnisse der Gesellschaft kennen und dann daraus Gesetze ableiten. Also deswegen finde ich das gar nicht. Ne? Also da könnte ja in einem Gesetz sein, die Klassen dürfen nicht mehr größer sein wie 20 Kinder oder so. Aber am Ende läuft es doch darauf hinaus, dass eine bestimmte Gruppe von Menschen, ich bezeichne die mal als Monopolisten, Einfluss haben auf das, was die KI auswirft. Und damit mache ich ja Manipulation, also die Tür auf.
Genau, ich habe mir immer die Frage gestellt, was ist wichtig, wenn wir uns mit der Technologie beschäftigen? Und ich bin nicht der Meinung, dass das Codieren wichtig ist, weil mittlerweile die Systeme sich selber codieren können. Sondern ich habe mir die Frage gestellt, wer codiert eigentlich die Codierer? Also mit welchen Werten geht ein solches System ins Rennen? Und machen Sie mal den Test. Fragen Sie mal solche Systeme oder bitten Sie solche Systeme mal darum, Bilder von Industriegebäuden zu erzeugen. Ich schlage die Hände über dem Kopf zusammen. Das sind dystopische Bilder, die man sieht, menschenleere, schmutzige Fabriken. Das ist das Bild, was also die KI-Systeme, mit denen ich mich ein bisschen beschäftigt habe, als Wert, als Bild mitbekommen. Die Botschaft ist, Industrie ist schlimm, brauchen wir nicht. Da in der Ecke würde ich ansetzen.
Also ich finde, es gibt gar keine. Also ich glaube, es beschäftigt sich gar keiner, bis auf eine bestimmte Gruppe mit der Zukunft. Also ich habe den Eindruck, dass alle so im Tagesgeschäft so gefangen sind.
Politik hat man gesagt, bis zum nächsten Wahltermin, muss ich korrigieren, bis zur nächsten Meinungsumfrage.
Und ich sage ja immer, an dem Tag, wo die Mittelständler den Banken die Türen aufgemacht haben, spätestens ab dem Zeitpunkt haben sie aufgehört, darüber nachzudenken, was ihre Vision ist.
Umgekehrt, also die Mittelständler, die es nicht gemacht haben, weil sie es nicht nötig hatten, die können langfristig denken, in Generationen bezogen
auf Dynastie. Ich war mal für ein, ich durfte mal für ein Unternehmen tätig sein, der ist C-Teil-Lieferant für Lieferanten der Automobilindustrie. So muss man das sehen. Ne? Der hat dann, was weiß ich, für einen namhaften Automobilzulieferer hat er sogar in Karton verpackten, der eigentlich Lieferant zum Automobilhersteller, der hat es gar nicht mehr gesehen.
Ja.
Also, warum ist er dort in dieses Branchensegment hineingekommen? Weil ihm die Banken gesagt haben, also du musst unbedingt in die Automobilindustrie, Und damit hat er seine kompletten Prozesse, seine kompletten Innovationen sozusagen nur noch auf eine Branche beschränkt.
Okay.
2 Jahre später ist die Bank gekommen und hat gesagt, also du musst unbedingt raus aus der Automobil, du musst unbedingt raus. Und in einem sehr privaten Gespräch hat er zu mir gesagt, ab dem Zeitpunkt habe ich alles dafür gemacht, um die Banken bei mir aus dem Unternehmen rauszukriegen,
ja,
weil die mich in meiner Innovation, in allem, was ich gemacht habe, so derart beschränkt haben.
Und das kann kurzfristiges, meinetwegen auch quartalsgetriebenes Denken sein. Und das wollen wir ja hier nicht haben. Wir wollen bei der Position 2050 über Dinge nachdenken, über die vielleicht viel zu wenig nachgedacht wird, und auch mal Dinge auf den Kopf stellen.
Naja, und es ja offensichtlich so ist, dass es bestimmte Entwicklungen gibt, in viel höherem Tempo, Stichwort KI, über das, was wir eben gehabt haben, das ja mit so einer enormen Geschwindigkeit geht. Ich meine, Sie haben über Industrie 4.0 viel nachgedacht, Sie haben geschrieben darüber, Sie haben von Trittbrettfahrern und so weiter und so fort gesprochen und so weiter. Sie gehören ebenso wie ich einer Generation an, Sie wissen noch, was Computer Integrated Manufacturing ist, ne? Also CIM, ne? Der Vorläufer von dessen, was man über Industrie 4.0 gesprochen hat oder nicht möchte oder wie auch immer. Aber so ein Tempo habe ich noch nicht erlebt, was im Moment da an Technologien los ist. Oder?
Ja.
Erleben Sie das anders?
Nein, auf jeden Fall. Die Geschwindigkeit ist sehr hoch. Und was wir, Stichwort Industrie 4.0, was wir Ingenieure oder viele Ingenieure dann halt aus meiner Sicht nicht richtig sehen, ist, dass wir die Technologie für sich genommen, als Treiber ansehen. Also da kam die Elektrifizierung und dann kam der Computer und das hat alles verändert. Meiner Meinung nach nein. Das sind Befähiger und es braucht Menschen, die sich nun Gedanken darüber machen, wie man diese Technologie einsetzen kann. Die Technologie an solches verändert nichts. Und wir sind jetzt wieder an einer Schwelle. Wir haben eine mächtige Technologie, die auch sehr schnell kommt, sehr schnell sich weiterentwickelt. Mhm. Und die Frage ist jetzt, was machen wir damit? Und wir haben 2 Richtungen. Eine gute und eine schlechte. Mhm. Für die Gute müssen wir arbeiten, bei der Schlechten müssen wir nichts tun, die kommt von alleine, wenn wir nicht aufpassen.
Genau. Und damit wären wir bei einem nächsten Punkt. Wäre es aus Ihrer Sicht vorstellbar, dass Bots Verträge machen? Also heute ist es ja so, dass ein Mensch mit einem Unternehmen irgendwie einen Vertrag eingeht oder Unternehmen miteinander einen Vertrag eingehen. Da wird auch, es sind noch viele Rechtsanwälte dabei und so weiter und so fort. Also bis so größere Verträge stehen, fließt ja eine Menge Papier, wenn auch in Form von PDFen oder wie auch immer hin und her. Wenn man das jetzt weiterdenkt, ist vorstellbar, dass das gar nicht mehr stattfinden, sondern dass Ihr Bot mit meinem Bot verhandelt.
Absurd, nicht wahr? Aber für Sie ist vollkommen normal, dass ein Unternehmen eine eigene Rechtspersönlichkeit ist und dass man ein Unternehmen verklagen kann und nicht das dort angestellte Management oder die Eigentümer. Mhm. Absurder Gedanke vor 200 Jahren. Weil es sind doch Menschen, die Rechtsstreite miteinander ausfechten. Und dann kam dann die Rechtspersönlichkeit Unternehmen, GmbH und wie auch immer. Mhm. Und jetzt sind wir an der technologischen Schwelle, wo wir Maschinen halt befähigen könnten, dies zu tun. Aus meiner Sicht spricht technisch nichts dagegen. Ich habe einer klugen Diskussion mal zugehört, wo man gesagt hat, okay, man muss jetzt aber Texte so formulieren, dass halt die KI oder die Bots diese verstehen. Gesetzestexte sind manchmal ein bisschen schwurbelig formuliert.
Ja.
Da tut sich die KI noch ein bisschen schwer, aber die Fortschritte sind ja ungemein groß, wie wir gerade gesagt haben. Und natürlich kann ich mir das vorstellen. Eine Maschine verklagt eine andere Maschine.
Ja.
Ein Mensch kann eine Maschine verklagen und jetzt wird's gruselig, eine Maschine kann sie verklagen.
Nee.
Doch.
Eine Maschine sagt, du hast mich nicht richtig behandelt oder nicht richtig bedient und deswegen ist der Hersteller von der Maschine nicht schadenersatzpflichtig.
Ich bin kaputt gegangen und du bist
Weil dafür, du mich nicht oft genug abgeschnitten
genau,
hast.
Genau, das müssen wir gerichtlich klären.
Mhm.
Ja. War vor einer Woche in Düsseldorf im Komödien im Theater. Ein wunderbares Programm. Am 8. Tag schuf Gott den Rechtsanwalt. Nach einer langen Arbeitswoche hat Gott den Menschen geschaffen und am 8. Tag den Rechtsanwalt. Und dieser Rechtsanwalt hatte Langeweile gehabt, denn es gab nur ein einziges Gesetz. Der Apfel bleibt dran. Ist der Rechtsanwalt zu Eva gegangen und sagte, nimm dir das Ding, den Prozess gewinnen wir.
Wofür?
Der Rest ist Geschichte. Nein, außerhalb des Protokolls gesprochen. Ich kann durch die Arbeit von denjenigen, die Gesetzestexte formulieren, die Recht sprechen und Rechtsanwälte, ich kann keine Klarheit erkennen, weil es bleibt unklar und muss dann halt wieder höchstrichterlich geklärt werden. Wir haben da unglaublich was aufgebaut, was uns nicht weiterbringt.
Also es ist ja gar nicht mehr so utopisch, dass KIs, ich sage das mal so, unterstützen. In Frankfurt zum Beispiel beim Amtsgericht gehen ja eine Vielzahl der Klagen ein, weil dort ein Flughafen ist, wo dann Menschen, die Fluggesellschaft und so weiter und so fort, und allem drum und dran. Und da gibt es ein Pilotprojekt, wo sozusagen die KI auf der Grundlage von den Sachverhalten schon etwas vorschreibt.
Ja,
so, oder vorschlägt. Ne? Ja. Und am Ende guckt dann natürlich ein Richter drüber und so weiter. Und so
auch, da wieder, was soll daran so schlecht sein? Eine KI bereitet etwas auf und sagt, das könnte jetzt ein vernünftiges Urteil in diesem Fall sein. Ebenso wie ein Arzt eine Anamnese macht und dann halt die KI die Diagnose durchführen lässt und einen Therapievorschlag machen lässt. Also was soll daran so schlimm sein?
Wenn man das mal ein paar Stufen runter macht, ist es ja heute schon so, viele, die zum Beispiel ChatGPT benutzen, nehmen das ja als gegeben hin, weil es ja angeblich alle Seiten vom Internet durchsucht worden ist und das Beste vom Besten auf der Grundlage der Fragen, die ich gestellt habe, mir auswirft. Und da wird ja auch vertraut, mehr oder weniger. So, ich glaube, da ist es, naja, oder wenn man es ganz mild machen will, hier von extremen Gruppen, die halt ganz bewusst zum Beispiel sowas wie TikTok oder andere Kanäle benutzen, um manipulativ letztlich ein Wahlverhalten oder im Vorfeld von Wahlen und so. Ich meine, das hat es ja schon bei Trump gegeben und anderen und so weiter. So. Das rücken wir uns, glaube ich, viel zu wenig als Gesellschaft ins Bewusstsein, dass vieles von dem, worüber wir eben gesprochen haben, ja heute schon ist. Also
wenn es manipuliert oder kuratiert, auf jeden Fall eingefärbt. Man hat ja eine Zeit lang die Hoffnung gehabt, dass das Internet für allgemeine Transparenz sorgt. Alle Menschen haben den gleichen Informationsstand und Informationen sind neutral und verlässlich. Ist nicht eingetreten.
Mhm.
Und das Gleiche wird auch jetzt nicht eintreten. Diese Dinge werden eingestellt sein, kuratiert sein. Sie werden bestimmte Weltbilder und Absichten mit sich tragen. Und natürlich kann es eine gute Hilfe sein, aber ich muss wissen, welcher inneren DNA dieses KI-System folgt, welches mir gerade
Hilfe gibt. Eines ihrer Lieblingsthemen ist ja die gute alte Personalabteilung.
Genau.
Wo wir, glaube ich, wissen, dass heute die KI schon hilft, eine Vorauswahl zu treffen, von Bewerbungen beispielsweise. Na, das bedeutet ja aber umgekehrt, dass irgendjemand die Punkte, an denen bewertet wird, sauber formuliert hat. Und damit ja am Ende, das sagen Sie ja auch, HR, wie die sich gerne nennen, überflüssig werden.
Ja, aus verschiedenen Gründen heraus. Ich habe es immer dargelegt, nichts persönlich gegen diese Menschen, aber ich sehe immer weniger Beschäftigungsfelder für sie. Und man versucht ja jetzt auch neue zu finden, Thema New Work, was vom Grundansatz hervorragend ist. Aber ich sehe dann eine exemplarisch Human Resources, Personalabteilung für viele Unternehmensfunktionen, die jetzt versuchen, sich neu zu definieren, weil sie merken, da brechen bestimmte Dinge weg. Ich frage mich nur, was es mit KI zu tun hat, wenn ich aus einer Menge eingehender Bewerbungen die in Frage kommenden herausfiltere. Da ist nichts Selbstlernendes dabei. Ich habe Kriterien angesetzt, die...
Das ist Automatisieren.
Ja, also wir nennen unglaublich vieles jetzt schon KI. Wir sprechen gar nicht mehr von IT und von Computer, weil alles ist irgendwie KI und gehen sehr verschwenderisch mit dem Begriff um.
Ja.
Aber es ist ein guter Punkt, weil bestimmte Berufsbilder ja nicht mehr nötig sind.
Banken. Aktienhandel,
automatisiert mit selbstlernenden Systemen.
In Millisekunden.
Optimiert, genau. Inwieweit das nun wertschöpfend ist und die Menschen einen weiterbringt, ist eine andere Geschichte. Aber wo es das weiterbringen kann, ist zum Beispiel, dass bestimmte Berufe eigentlich sehr bald nicht mehr benötigt werden müssen. Ich bin mal vorsichtig, nicht in dem Umfang. Wir brauchen niemanden mehr, der Zahlen bucht. Also wenn Zahlungssysteme miteinander verbunden sind, Unternehmen digital miteinander verbunden sind, dann braucht ihr niemanden mehr, der kontiert. Und es braucht auch keinen, der das Kontierte addiert, also den Controller. Und es braucht auch niemanden mehr, der überprüft, ob das richtige Kontierte auch richtig addiert worden ist, also den Wirtschaftsprüfer. Und wenn wir vielleicht das Steuersystem nicht vereinfachen, aber KI das immer durchpflügen lassen und die richtigen Dinge herausholen, wozu brauchen wir dann so viele Steuerberater? Also, nicht falsch verstehen. Die Wirtschaftsprüfer, die Steuerberater, die ich im beruflichen Umfeld und privat kenne, hochseriöse Menschen, gut ausgebildet. Aber ich finde es volkswirtschaftlich ja schade, dass diese Intelligenz dafür verwendet wird, zu kontrollieren, ob jemand eine Sache richtig gemacht hat oder jemanden durch das Dickicht einer Steuergesetzgebung zu führen. Das ist doch eine Verschwendung von Intelligenz.
Ja, wissen Sie, was mir gerade im Kopf rumgeht? Ich kenne ja noch die Zeit, wo es keine Geldautomaten gegeben hat. Und da ist man, um Geld abzuheben, auf die Bank. Man sollte da nicht in Jeans hingehen, weil man schließlich auf die Bank gegangen ist und hat dann irgendwie, stand vor so einem Panzerglas und bekam Geld. Und ich erinnere mich noch, als die ersten Geldautomaten rauskamen, also ich war ein junger Mann, aber meine Eltern haben damit, das war zu anonym für die.
Ja.
Und ich glaube, an so einer Schwelle, wenn das jetzt auch ein triviales Beispiel ist, stehen wir wieder. Oder nehmen wir Check-in am Flughafen, Self-Check-in und so. Wer hätte das vor 20 Jahren gedacht, dass das gang und gäbe ist. Ne? Und ich glaube, an so einem Punkt stehen wir halt eben auch heute wieder. Vielleicht in einer völlig anderen Drehzahl oder so, weil sich halt das alles irgendwie innerhalb von 2 Jahren komplett neu irgendwie, was weiß nicht, macht. Aber
also die Geschwindigkeit ist das eine. Das andere ist mein Anliegen, dass wir einen klaren Blick bewahren. Also wo nützt es uns als Person, Unternehmen, der Gesellschaft? Also zum Beispiel, wenn wir sagen, dass viele hoch ausgebildete Menschen damit beschäftigt sind, zu kontrollieren, ob Zahlen richtig eingetragen worden sind. Da mache ich mal ein Fragezeichen dahinter. Dann gibt es andere Dinge, und der Self-Check-In ist ein wunderschönes Beispiel dafür. Das wird als Fortschritt verkauft, aber was ist es denn wirklich? Man hat einen Prozess automatisiert, also man hat ihn gestrafft, digitalisiert, nach allen Regeln der Kunst, zu wessen Nutzen? zum Nutzen der Fluggesellschaft, damit sie weniger Menschen dort beim Eincheck beschäftigen. Teilt also die reduzierte Arbeit, die ist weniger geworden, wird auf Sie transportiert als Kunde. Ist das aus Ihrer Sicht Fortschritt? Fühlt sich gut an, aber hat man sich auch zu Ihren Lasten entsorgt.
Naja, klar. Also man könnte jetzt aus Sicht der Fluggesellschaft argumentieren, das Fluggastaufkommen ist höher geworden. Dann hätten wir mehr Personal gebraucht und das hätte dazu geführt, dass die Tickets höher werden und so. Das sind so die klassischen Argumente. Aber am Ende ist es natürlich etwas sehr Unpersönliches.
Wobei es eine Generationenfrage. Ich hatte mal eine Studentin, hat eine Abschlussarbeit geschrieben, auch zu einem solchen Thema, zur Digitalisierung im Dienstleistungsbereich. Und dann haben wir diskutiert über das Thema Self-Check-In. Sie fand das vollkommen in Ordnung.
Ja.
Sie hat das also.
Sie kennt halt nichts anderes.
Ja, arme Kind, nein. Nein, nein, ich will das ja gar nicht zu Lächerliche ziehen. Sie hat gesagt, das ist vollkommen normal. Sie meinte, aber Sie müssen jetzt, der Fluggast muss jetzt Arbeit übernehmen, die vorher das Personal gemacht hat. Da sagte sie entwaffnend, der würde sowieso nur rumstehen und warten, bis sie fertig sind am Schalter. Okay, dann kann er auch gleich die Arbeit für die Fluggesellschaft mitmachen. Also das Empfinden ist möglicherweise ein etwas anderes.
Also man könnte sagen, die Fluggesellschaft ist produktiver geworden.
Ja.
Indem sie Jobs, die sie früher gemacht hat, aus ihre Kunden verlagert hat, was irgendwie.
Also nicht eins zu eins, sonst hätten wir riesige Warteschlangen beim Self-Check-In. Man hat ihn wirklich gestraft, digitalisiert, alles wunderbar. Und das, was es dann noch übrig gibt, nämlich als Stand-by, Unterstützung für den Notfall, diese eine Person ersetzt dann halt 7 an den Schaltern. Und das, was noch rest, nicht manuell zu machen ist, ist dann bei den Kunden gelandet, auch im Supermarkt.
Wenn ich das jetzt über alle gesellschaftlichen Bereiche hinweg denke. Also Supermarkt ist ein tolles Stichwort, weil ich bin ja glücklicherweise öfters in Italien und da ist zum Beispiel, es kommt immer mehr, dass ich solche Selbstbezahlerkassen habe, wo ich also meine Ware selber scanne und so. Und im Moment gibt es da noch Anreizsysteme. Wenn ich das häufig tue, kriege ich Punkte und dann kann ich mir irgendwann für diese Punkte eine Bratpfanne
anreizen. Man also traut ihnen nicht zu, dass sie es freiwillig machen würden, weil es vielleicht doch nicht so toll ist. Und dann köttert man sie halt mit Glasperlen.
So ist es. Ne? Aber wollen wir das mal positiv betrachten? Und ja, natürlich machen die Discounter das, weil die halt noch weniger Personal haben wollen. Und so Kassenautomaten bedeuten ja auch Investitionen und so weiter und so fort. Und da die ja heutzutage 12 Stunden oder in Italien ja bis zu 16 Stunden an Samstagen und Sonntag geöffnet haben, braucht es natürlich auch Personal für diese Kassen. Aber nochmal, gehen wir komplett über alle Lebensbereiche in der Gesellschaft, dann würde das ja umgekehrt bedeuten, dass die Gesellschaft produktiver werden würde. Könnte es bedeuten.
Die Gesellschaft ist, seitdem wir, oder solange wir zurückgucken können, immer produktiver geworden. Das in der Antike, in der Steinzeit, fängt dies an. Man hat immer wieder versucht, mit weniger Aufwand das gleiche Ergebnis zu erzielen. Das ist ja eine Möglichkeit, warum man Produktivität steigern möchte. Das bekommt jetzt natürlich nochmal einen zusätzlichen Schub. Aber es ist ja nicht so, dass das Thema Produktivitätssteigerung jetzt neu wäre. Die Frage ist, was machen wir mit der zusätzlich gewonnenen Produktivität? Und bisher war das nicht sonderlich klug, weil wir nämlich gesagt haben, diese zusätzliche Produktivität versetzt uns in die Lage, in der gleichen Zeit noch mehr zu machen. Warum haben wir digitale Endgeräte, die uns viel Arbeit abnehmen, sind aber trotzdem gestresst, weil wir immer mehr hineinpacken. Für mich wäre es ein wunderbares Szenario zu sagen, wir nutzen diese Produktivitätssteigerung, um früher fertig zu werden mit dem, was wir haben wollen.
Naja, also ich würde es mal sagen, wenn wir das wirklich jetzt so mal komplett denken, dann steht auf der einen Seite eine höhere Produktivität. Die Menschen haben weniger Arbeit, wie das heute ist, mehr Freizeit. Das kann ja auch irgendwie nicht so gute Konsequenzen haben. Also am Ende ist es so, ich meine, es gibt so ein schönes Beispiel, ich weiß nicht, vor 2-3 Jahren hat Adidas damit geprahlt, dass sie den Sneaker aus Asien zurückgeholt haben nach Deutschland und haben da eine Halle hingebaut, wo der Sneaker, was weiß ich, durch Maschinen, Automaten produziert wird, aber am Ende sind da, was weiß ich, 20 Leute pro Schicht und gut ist.
Ne? Ja, man hat die Wertschöpfung zurückgeholt, aber nicht die menschliche Arbeit. Wo ich mir sage, ja und?
Also wenn ich das denke jetzt in diesem Kontext, dann bedeutet es ja, dass es keine Arbeit mehr gibt.
Und jetzt wird es richtig spannend, wenn wir auf 2050 schauen. Das schreckt uns bisher ab, weil weniger Arbeit bedeutet weniger Menschen, die beschäftigt sind, weniger Stunden, ein geringeres Lohnvolumen. Eventuell gibt es dann konjunkturelle Probleme, weil das Konsumverhalten nicht das ist, was man sich wünscht. Aber vor allen Dingen, die Sozialabgaben werden nicht mehr so stark entrichten, weil Sozialabgaben haben wir auf menschliche Arbeit. Und wenn menschliche Arbeit durch eine Maschine ersetzt wird, gehen Sozialabgaben weg. Mit der Folge, wir brauchen Ersatz für diese Menschen, die müssen etwas anderes tun. Das heißt, man kommt aus dem Hamsterrad gar nicht raus, und weil das Sozialsystem Geld braucht.
Und jetzt gehe ich zum Anfang von unserem Gespräch, wo wir gesagt haben, zum Beispiel Bildung, dann würde das ja bedeuten, dass diese Sozialabgaben eben nicht mehr, respektive die Steuern, nicht mehr investiert werden können, zum Beispiel in Schulen und so weiter und so fort. Also da würde es...
Das wäre die Konsequenz. Dann hat man weniger Steuern, weniger Möglichkeiten, Sozialabgaben einzunehmen und zu verteilen. Davor gruselt ja allen. Aber was wäre, wenn wir es schaffen würden, Arbeit zu besteuern, egal ob sie von Menschen oder von Maschinen durchgeführt wird oder auch Sozialabgaben. Die Forderung ist nicht neu, zu sagen, Maschinen sollen die Sozialabgaben leisten. Und bevor jetzt jemand aufschreckt und sagt, das verteuert den Standort Deutschland, ich ersetze einen Zahler durch einen anderen. Es wird für die Unternehmen nicht teurer. Und was ist denn so schlimm an einer Welt, in der Maschinen den Job für uns erledigen und auch gleichzeitig die Sozialabgaben entrichten, oder beziehungsweise deren Eigentümer diese Sozialabgaben entrichten.
Wie könnte sowas aussehen?
Also einfach gesprochen ist dann halt, wenn eine Arbeitsstunde wegfällt und durch eine Maschine, einen Roboter oder was auch immer ersetzt wird, dass dann halt über diese entsprechende Arbeitsleistung dann halt diese Sozialabgaben berechnet werden. Aber jetzt kommen wir ins Detail. Wie bewerte ich das denn halt und welchen Maßstab?
Aber den Gedanken finde ich irgendwie gar nicht so verkehrt zu sagen. Es ist egal, wer die Arbeit erbringt. Wenn wir Arbeit besteuern wollen, dann ist es egal, wer, ob das eine Maschine macht oder ein Mensch.
Genau. Und wie gesagt, ich bin nicht der Erste, der diese Idee äußert. Meines Wissens hat Bill Gates das vor vielen Jahren mal gemacht. Also, Arbeit ganz gleich, wer sie leistet. Ein Mensch, eine Maschine, eine künstliche Intelligenz ist die Basis für das Entrichten der Sozialabgaben. Und dann würde ich mich aber sehr wohlfühlen. Ich bin hochproduktiv unterwegs oder das Unternehmen, was mich beschäftigt. Ich habe mein Wochenwerk habe ich an einem Tag erledigt und das Sozialsystem funktioniert.
Und für den Mensch müsste man neue Arbeit finden. Also gar nicht mal so im Sinne von wirtschaftlicher Wertschöpfung, sondern im Sinne von gesellschaftlicher Wertschöpfung. Also beispielsweise könnten wir beide als Rentner, könnten wir ja irgendwie junge Leute betreuen oder ältere Menschen betreuen oder wie auch immer.
Was heute einigermaßen abgedeckt wird durch Übungsleiterpauschalen und diese ganzen Dinge, die sie bekommen, wenn sie ehrenamtlich tätig sind. Aber es hat natürlich nicht den Stellenwert.
Also für den Fall, dass Bayern München mich anruft, dann nehme ich Sie als Co. mit.
Co. für was?
Also als Co-Trainer.
Okay, gerne. Und das hat nicht diesen Stellenwert und aus einer ganz anderen Ecke, aus der Ecke Gleichstellung und New Work, hört man halt, was ist denn mit der Care-Arbeit, die eine Frau, ist übrigens witzig, dass das Thema immer noch bei Frauen angesiedelt ist, aber gut, diese Care-Arbeit, die wird ja gar nicht gewürdigt, und für diese Care-Arbeit gibt es keine Entlohnung, und das schlägt sich nachher nieder auch auf die Rentenansprüche, die man hat und so weiter. Ich kann das alles nachvollziehen. Aber dann würde der Wert der Arbeit, furchtbares Wort, entökonomisiert. Vollkommen egal, ob Sie jetzt nun einen Elektromotor zusammenschrauben oder eine Gruppe von Kindern in der Tagesstätte betreuen oder ob Sie die Parkanlagen nach vorne bringen. Das ist alles gleichwertige, weil gesellschaftlich wichtige Arbeit. Und es gäbe nicht diesen Zwang, Arbeit sich immer entlohnen zu lassen, weil der Wohlstand halt auch weitestgehend von Maschinen, von KI erwirtschaftet wird. Und es würde uns auch dahin bringen, dass wir diese Arbeit nicht mehr als zweitklassig ansehen würden, was sie nun wirklich nicht ist.
Herr Süßgart, nur ist es ja so, ich glaube, das kann man so die letzten paar Jahre rückblickend durchaus so feststellen, ist, dass ja ganze Berufszweige verschwunden sind. Also, das Bäckerhandwerk ist heute zur Industrie geworden. Der Beruf der Schneiderin, Schneider, gibt es nicht mehr so in der Form. Schuhmacherinnen und Schuhmacher gibt es nicht mehr und so weiter und so fort.
Also in der Form?
In der Form, ja. Also ne, es gibt heute noch irgendwie schon, wo man noch Schuhe hinbringen kann oder so, aber also ich würde mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal Schuhe zu einem Schuhmacher gebracht habe, um die reparieren zu lassen. Worauf ich hinaus will, ist, dass es ja scheinbar ein paar Branchen gelungen ist, uns ständig dazu zu motivieren, dass wir alle 2 Jahre ein T-Shirt brauchen, alle 4 Wochen neuen Sneaker, alle 2 Jahre neues Auto brauchen. Bei den Smartphones ist es so, dass die automatisch nach 2 Jahren kaputt gehen und so weiter. Waschmaschinen nur eine bestimmte Lebensdauer haben. Worauf ich hinaus will, ist, das ist ja hochintensiv bezüglich Ressourcenverbrauch. Und alle reden immer irgendwie nur von, alle reden irgendwie von Erdöl und so. Aber in Wirklichkeit ist es ja Stichwort seltene Erden oder was auch immer. Ich würde jetzt mal behaupten, der Bedarf an Ressourcen ist historisch hoch. Wenn man das weiterdenkt, wo endet das? Wo geht es hin? Also ich will gar nicht auf die Kreislaufwirtschaft hinaus. Das ist sowieso ein wichtiges Thema und so weiter.
Na gut, also wir schreiben erstmal das Wort, was wir jetzt haben. Wahrscheinlich ist es dann eine exponentielle Fortschreibung.
Yes.
Man hat ja vor Jahrzehnten bereits prognostiziert, dass uns die Rohstoffe irgendwann einmal ausgehen werden. Mhm. Ist nicht der Fall. Mhm. Ob das ein Grund zur Freude ist, ist eine andere Geschichte. Ich denke auch, dass das so bald der Fall nicht sein wird, weil wir finden auf den verstecktesten Ecken auf diesem Planeten, unter der Wasseroberfläche und sonst wo, finden wir die Ressourcen, die wir brauchen. Das wird zwar immer komplizierter, sie zu fördern, auch damit teurer, aber mit häufiger Anwendung stimmt das auch wieder von den Kosten her. Mhm. Nein, also es wird eine Weile brauchen, bis wir die Erde komplett weggeräumt haben. Und wenn wir dann soweit sind, fliegen wir auch noch
zum Mars.
Genau, und plündern ihn. Mhm. Also Sie hören schon so ein bisschen, so richtig toll finde ich das auch nicht. Ich glaube nicht, dass wir ein Ressourcenproblem haben. Womit wir ein Problem haben, ist, was wir mit den Verdauungsendprodukten dieses Wirtschaftens machen. Wir schmeißen die Sachen weg, vergiften Flüsse damit. Wir vergiften die Erde und damit auch unsere Nahrungsmittel. Mikroplastiken kommen dann halt über Nahrungsmittel wieder in unseren Kreislauf und macht uns krank. Wir bezeichnen uns als Homo sapiens, aber so richtig klug ist das nicht. Nein, wir vermüllen einfach unsere Erde und vergiften uns damit selber. Wir brauchen eine vernünftige Art und Weise, wie wir mit diesen Verdauungsendprodukten umgehen. Entweder bringen wir sie so unter, dass sie keinen Schaden anrichten können, oder, jetzt habe ich es doch reingebracht, bauen eine Kreislaufwirtschaft auf.
Naja, also wenn wir das fortschreiben, ohne die Kreislaufwirtschaft, dann würde ja Steigerung der Produktivität genau dazu führen, zu dem, dass wir immer mehr ausbeuten und am Ende auf dem Mars landen oder so. Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Also Produktivitätssteigerung führt ja dazu, Sie haben es genannt, Güter in immer kürzerer Zeit zu geringeren Kosten und damit geringeren Preisen beim Verbraucher am Markt.
Das muss ja jetzt kein Zusatzbedarf an Ressourcen nach sich ziehen, weil man hat mit den Sachen halt früher und mit geringerem Aufwand produziert. Aber jetzt kommt der Wachstumszwang ins Spiel. Die Unternehmen und Volkswirtschaften sagen sich ja, sie müssen wachsen. Also muss man das, was jetzt effizienter produziert worden ist, häufiger produzieren, um zu wachsen oder um Menschen zu beschäftigen. Und das verzehrt nachher Ressourcen. Und das macht Probleme am Ende.
So, und jetzt bringe ich auch, ne, Kreislaufwirtschaft. So unglaublich viele Rohstoffe, die wir veredeln und dann irgendetwas herstellen, lassen sich ja wieder zurückbringen, indem wir sie in irgendeiner Form recycelt in andere Produkte umwandeln. Ich hatte die Gelegenheit, hier in Mannheim als Gründungsmitglied eines Vereins in der Stadt Mannheim gegründet hat, Green Industry, E.V. Dabei zu sein. Und da waren tolle, junge, innovative Unternehmen, die beispielsweise essbares Besteck hergestellt haben oder aus Plastik Möbel hergestellt haben, ganze Häuser bauen.
Textilfasern aus Milcheiweißen.
Genau. Ja. Und in diesem Gespräch, da war ein hier ansässiges Chemieunternehmen, das hat sich zum Beispiel mit der Herstellung von Milch beschäftigt, und zwar nicht mehr Milch, die von Kühen kommt, aber wenn du das analysierst, ist es quasi eine Kuh von der Milch. Jede Kuh, damit sie Milch gibt, muss einmal kalben im Jahr und so weiter und so fort. Während Corona haben wir alle gelernt, im Homeoffice zu arbeiten und Videocalls zu machen. Und mittlerweile höre ich so ein paar Stimmen, so richtig ist das nicht, so toll ist das nicht. Ist es aus Ihrer Sicht vorstellbar, dass wir die Arbeit immer mehr nach Hause verlagern, wenn in der Industrie quasi Maschinen den Job erledigen?
Also immer mehr, ja. Und wir haben es nicht alle gelernt. Diejenigen, die sich dafür gefeiert haben, dass sie im Homeoffice sind oder irgendwie remote arbeiten in Mexiko am Strand, die habe ich dann immer gefragt, direkt oder virtuell. Tolles Konzept. Haben Sie Ihren Mitarbeitern der städtischen Müllabfuhr auch schon davon berichtet? Also es gibt Berufe, die können Sie halt nicht von zu Hause aus durchführen. Und ich weiß, wie attraktiv es ist, dies zu tun. Das bedeutet aber auch, dass die Berufe, bei denen es nicht möglich ist, nicht mehr so attraktiv sein werden. Und da müssen wir aufpassen, dass Service in der Gastronomie, Pflegeberufe deswegen nicht so gerne ergriffen werden, weil man da kein Homeoffice halt machen kann. Nee. Wir müssen zusehen, dass diese Berufe den entsprechenden Stellenwert bekommen. Sonst haben wir da noch viel größere Besetzungsprobleme als jetzt.
Einer der Kritikpunkte von Homeoffice, den ich immer wieder höre, ist, dass Menschen nicht mehr persönlich interagieren können, so wie wir das jetzt gerade tun. Und dass da Menschlichkeit verloren geht. Also ich persönlich sehe das auch als einen Mangel an dem Homeoffice.
Okay. Ist es auch. Wir Menschen treffen uns gerne, sind soziale Wesen. Wir treffen uns gerne am Lagerfeuer und erzählen uns Geschichten. Ich komme aus dem Rheinland. Jahrelang hat es einen Ski-Weltcup gegeben, Langlauf. Macht man heute überhaupt nicht mehr.
Rheinland gab es Skilanglauf.
Aber ja, man hat nämlich den Schnee aus der Skihalle in Neuss geholt und in der Düsseldorfer Altstadt. Heute hätten sie ziemlich ein Gespräch mit vielen, die sagen, das ist ein ökologischer Wahnsinn. Stimmt auch. Aber der Rheinländer hat mit Wintersport ja so wenig zu tun, schon gar nicht mit Skilanglauf. Aber es war bemerkenswert, 100.000 Menschen waren entlang dieser 1,5 Kilometer langen Strecke. Der Rheinländer hat gerne Gemeinschaftserlebnisse unter freiem Himmel mit einem Getränk dabei. So, das hat viel mehr Spaß gemacht, als so einen Weltcup am Fernsehen sich anzuschauen. Exkurs Ende. Natürlich gehört die persönliche Begegnung dazu. Und ich denke nicht, dass wir in Extremen denken sollten. Es gibt Dinge, die können Sie halt eigentlich nur im persönlichen Gespräch machen. Und es gibt Dinge, die sollten Sie eigentlich nicht machen. Da geht es halt auch über diese Distanz. Ich habe es ja selber gemerkt in der Corona-Zeit. Plötzlich waren alle Lehrveranstaltungen digital. Bei einigen habe ich mich gefragt, warum nicht schon immer so? Weil sie betreuen Hausarbeiten im Rahmen dieser Veranstaltung und das geht sehr schnell, sehr komfortabel mit kurzen Vorlaufzeiten über einen Videocall. Und dann gibt es Veranstaltungen, wo das überhaupt nicht geht. Lernspiele, die in Production zum Beispiel. Die Mischung wird es ausmachen. Aber ich sehe jetzt eine Generation der so knapp über 20-Jährigen, die in einer wichtigen Phase ihres Lebens Corona erlebt haben. Und die verhalten sich anders. Die sind nicht so kommunikationsfreudig wie die Generation zuvor.
Also das hat ja auch viel mit Sozialisierung zu tun, denke ich. Ne? Also nicht erst seit der Abschaffung der Wehrpflicht oder des freiwilligen sozialen Jahres, denke ich, ist bei vielen jungen Menschen so ein bisschen was an Sozialisierung abhanden gekommen.
Wenn wir Möglichkeiten finden, das in den nächsten 25 Jahren zu ändern, wäre ich da sehr, sehr froh. Auch dann, wenn ich diese jungen Leute frage, was ist so ihr Hobby? Also nicht aus persönlichem Interesse heraus, sondern das Mittel zum Zweck bei einer Lehrveranstaltung, weil die nämlich dann über sich selber präsentieren sollen. Und ich auf diese Art und Weise aber einige Informationen bekomme. Was richtig nachgelassen hat, was wir vor 10 Jahren noch hatten. Niemand spielt mehr ein Musikinstrument. Und Sport, ja, aber Fitnessstudio. Mannschaftssport, Handball, Fußball, was auch immer, ist nahezu verschwunden.
Nicht erst seit der Evergreen wissen wir, wie anfällig die Lieferketten sind. Das ist klar.
Richtig. Das weiß jeder Werkleiter, dem der Einkauf beim Augenlicht seiner Mutter geschworen hat, dass es eine gute Idee ist, die Komponenten zukünftig aus China zu beziehen und dass man Qualität pünktlich geliefert bekommt.
Und jetzt in jüngster Zeit ist ja durch den Überfall einer bestimmten Gruppe auf Handelsschiffe ja was Ähnliches eingetreten und so weiter. Und es wird oft und sehr intensiv schon seit ein paar Monaten, um nicht Jahren zu sagen, wir müssen den Binnenmarkt stärken. Können wir uns als, und ich sehe das jetzt auch mal als Europäer, können wir uns das erlauben, uns in eine solche Abhängigkeit von ja auch autokratischen Staaten zu begeben, wie zum Beispiel China oder anderen autokratischen Systemen, wo wir produzieren lassen?
Ja, da liegt ja schon fast die Antwort in der Frage drin. Diese Systeme waren viel zu sehr auf Kante genäht und wir sehen, wie anfällig die Systeme sind. Da reicht es ja schon auch aus, wenn ein Frachtschiff im Suezkanal sich querstellt. Da gab es keinerlei Redundanzen. Und natürlich ist es anstrebenswert, alles selber machen zu können. Nun befürchten einige dann Auswirkungen auf den globalen Handel und vielleicht auch auf den materiellen Wohlstand von anderen Volkswirtschaften. Aber wir können es gar nicht. Ich argumentiere mal aus der deutschen Perspektive. Wir können vieles halt selber machen, wenn wir uns dessen besinnen, können wir in 25 Jahren, 2040, alle Produkte dieser Welt produzieren. Wir würden das Know-how haben. Wir würden auch die Menschen oder die Maschinen haben, die dies können. Nur eines haben wir nicht, die Rohstoffe. Die müssen wir immer, also entweder recyceln oder halt beziehen. Und dann sind wir genau in diesen Abhängigkeiten. Und ich sehe keine Möglichkeit, diese Abhängigkeiten abzustreifen. Diejenigen, die auf ihrem eigenen Territorium alle Rohstoffe haben, USA mag dazugehören, China mag dazugehören, die kennen dieses Problem nicht. Ganz im Gegenteil, sie können Kriege mit Rohstoffen auch führen. Das sind keine militärischen Kriege, sondern das sind Wirtschaftskriege.
Ja. Und wenn dann in solchen autokratischen Staaten ganze Wirtschaftszweige von einzelnen vermeintlichen Konzernen auch noch dieses Monopol darauf haben, wie zum Beispiel auf Solarpanels und so weiter und so fort, dann würde das ja umgekehrt bedeuten, dass wir uns nicht nur politisch oder wirtschaftlich in Abhängigkeit geben, sondern dass die natürlich auch einwirken auf ganze Gesellschaft.
Natürlich, aus wirtschaftlicher Macht kommt politische Macht. Und wenn wir bestimmte Technologien, die wir tragischerweise auch noch selber entwickelt haben, jetzt nicht mehr im Zugriff haben, sondern irgendwo anders einkaufen müssen, dann büßen wir nicht nur über einen höheren Preis, sondern auch, das schwingt über uns das Damoklesschwert, dass dieser Lieferant jederzeit Nein sagen kann. Und das wird sich verschärfen. Und wenn man negativ in die Zukunft schaut, dann kann das dazu führen, dass wir alles tun werden, um an diese Rohstoffe zu kommen. Jede Zumutung eines autokratischen Systems schlucken werden. Wir werden erpressbar sein. Außer wir lösen uns daraus, indem wir effizienter mit diesen Materialien, mit diesen Werkstoffen umgehen oder auf alternative Werkstoffe
Und das müssen ja noch
ausweichen.
nicht mal Staaten sein, sondern das können ja Konzerne sein, Stichwort Wasser. Es ist ja offensichtlich und längstens bekannt, dass Nestlé von Staaten Grundwasserrechte kauft und damit, ich glaube, eine der wichtigsten Ressourcen überhaupt die Hand drauf halten kann.
Es ist die wichtigste Ressource für die Menschen. Ohne Wasser, ohne Trinkwasser ist
Das ist
relativ
so.
schnell das menschliche Leben beendet. Natürlich. Und so bekommen solche Konzerte auch politische Macht. Das zeigt sich auch bei global aufgestellten Internetkonzernen. Welcher Konzern ist das halt nicht? Wo dann halt lokale Behörden verzweifelt versuchen, Zugriff auf Steuerzahlungen zu haben, wo bestimmte rechtliche Dinge gar nicht realisiert werden können, weil nach einem anderen Recht das Geschäft durchgeführt wird. Ich sehe uns jetzt schon in der Situation, dass Konzerne anfangen, politische Macht zu übernehmen.
Und die im Übrigen ja heute schon entscheiden, wie häufig etwas ausgespielt wird in eine bestimmte Zielgruppe hinein. Und das ist ja nicht nur jetzt irgendwie das böse TikTok oder das böse Amazon. Das sind ja auch in Deutschland ansässige große Vertriebshäuser, die mal Kataloge hergestellt haben. Dort kann ich ja auch als Reseller draus sein. Und wenn ich bereit bin, denen viel Geld zu geben, wird mein Produkt halt eben mehr, öfters ausgespielt, wie zum Beispiel ihres. Also da ist ja extremer Einfluss auf Menschen, die was anzubieten haben.
Vielleicht müssen wir uns, wenn wir keine andere Möglichkeit haben, daran gewöhnen, dass diese politische Macht und diese Gestaltungsmacht unseres Alltages von den von uns gewählten Vertretern hin zu Konzernen und den Entscheidern wandert. Provokant könnte man fragen, und was soll daran schlimm sein? Weil diese Unternehmen doch ausgerichtet sind auf Bedürfnisbefriedigung. Könnte man nicht auf dem Standpunkt stehen, dann werden die doch alles tun, unsere Bedürfnisse zu befriedigen. Sie werden zusehen, dass unser Nutzen maximal ist.
Naja, also die werden natürlich auch unsere Bedürfnisse, die werden uns auch erklären, welche Bedürfnisse das wir haben.
Ganz
Also,
klar, ganz klar.
die werden dann schon auch sagen, du hast jetzt das Bedürfnis, eine neue Handtasche zu kaufen und deswegen das ein gespieltes Jahr.
Umso wichtiger wäre Bildung, um die Dinge auch zumindest bewerten zu können.
Wir wechseln, also ich weiß gar nicht so genau, ich hatte ja am Anfang gesagt, Herr Süßger, dass wir uns über Gesellschaft, Politik, Umwelt und Wirtschaft in diesen Clustern bewegen wollen, auf der Position. Und jetzt haben wir so, glaube ich, alle diese Cluster irgendwie ein bisschen gestreift. Ne? Jetzt versuchen wir mal in die Zukunft bezüglich Wirtschaft, Technologie und Energie in die Zukunft zu gucken. Okay.
Ja.
KI, Robotik, Automation bestimmen die Arbeitswelt und das Private. Und jetzt sind wir wieder, glaube ich, an einem Punkt, wo wir vorhin schon mal waren. Stichwort ChatGPT, KI, künstliche Intelligenz. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass die Gesellschaft, die Menschen mit diesen Entwicklungen irgendwann mal überfordert sein werden, weil das gar nicht mehr kognitiv alles zu verarbeiten ist, also, und sich dann nur noch irgendwie treiben lassen von dem. Das wäre so eine Dystopie, die mir da einfällt. Also das zu verstehen, was da abläuft, das ist doch heute schon nicht mehr möglich. Oder?
Gut, dann beziehe ich die andere Position. Wer versteht schon die Funktionsweise eines Verbrennungsmotors?
Ich.
Ja. Glückliche Ausnahme. Ja. Oder eines Kühlschranks. Mhm. Die Menschen haben tiefes Vertrauen, dass diese Systeme funktionieren und sie machen sich gar keine Gedanken darüber, wie sie denn funktionieren. Mhm. Aber vielleicht haben wir hier eine andere Qualität. Jetzt geht es hier um Denkwerkzeuge. Mhm. Und diese Denkwerkzeuge können vielleicht unser eigenes Denken auch manipulieren. Also dass wir dann gutgläubig werden, das kann natürlich vorkommen. Oder denkfaul, weil wir sagen, wir haben eine Maschine, die uns das Denken abnimmt und wir dann darüber wieder manipulierbar werden. Umso wichtiger wäre es dann halt zu sagen, dieses kritische Urteilsvermögen ist ganz wichtig, das müssen wir uns bewahren.
Ich frage mich halt, wo die Regulatoren sind. Also wer bringt uns, also Regulatoren ist vielleicht das falsche Wort, wer bringt uns das bei, so kritisch zu hinterfragen? Also wer könnte das sein? Also braucht es irgendwie eine Weiterbildungsmaßnahme, was wäre, das fällt man nicht ein.
Ja, da guckt man sofort wieder auf die Schulen und die Universitäten.
Bei Schulen digital.
Und die gucken wieder zurück und sagen, das fängt im Elternhaus an. Mhm.
Naja, klar.
Dieses kritische Denkvermögen zu entwickeln, dieses Beleuchten aus einer Sachverhalte aus verschiedenen Perspektiven. Wir müssen davon loskommen, wie ich mag jetzt einigen Unrecht tun, diesen Bildungsauftrag den Schulen und den Universitäten zu überlassen. Mhm. Nach dem Motto, mach mir mal ein cleveres Kind. Mhm. Das fängt zu Hause an. Und umso besser wäre es ja natürlich, wenn wir in Anführungszeichen nicht mit so viel Erwerbsarbeit belästigt wären, sondern Zeit hätten, unser privates Umfeld zu gestalten und selber weiterzuentwickeln.
Ich habe mir einen Spaß erlaubt. Ich glaube, es ist 2 Jahre her. Da bin ich mit unserem Sohn an die Ostsee gefahren, nach Kiel, und habe da hier die Gegend da oben abgeklappert und habe eine Landkarte gekauft. Also, das ist sowas, so ein Papier, wo man so
Falten,
so Falten. Und habe ihm gesagt, so, hier, du suchst jetzt Kiel, und du sagst mir, wie ich fahren soll, weil ich schalte das Navigationssystem nicht ein. Okay. Völlig überfordert. Ich würde behaupten, kann es gar nicht beweisen, dass er zum ersten Mal in seinem Leben eine Landkarte in der Hand hat. Worauf ich hinaus will, ist, wenn wir über solche Systeme nachdenken, wie KI, Robotik, Automation und so weiter, dann verlernt man ja vielleicht Denken.
Ja, und dieses kritische Urteilsvermögen, wenn ich überhaupt nicht ermessen kann, ob das plausibel ist, was diese Systeme mir liefern. Zwei Beispiele, einen aus einem eigenen Kurs. Ich habe mal einen Kurs Räume vermessen lassen. Wir wollten Volumina bestimmen und damit auch den Wärmebedarf angehende Kaufleute.
Kubikmeter.
Ja, Kubikmeter. Das klappte wunderbar. Und dann habe ich Messergebnisse bekommen. Das Gebäude ist 200 Meter lang und der Flur ist 12 Meter breit. Und unser Gebäude, in dem wir sind, der Raum, ist auch 27 Meter breit. Das kann nicht stimmen. Doch, das Messgerät hat das gezeigt. Fuchs, nicht Meter. Ach so, es fehlte jegliches Verständnis dafür, dass diese Werte falsch sein könnten. Oder eine Geschichte, die ich vor einigen Jahren gelesen habe, ein Reisebus mit Jugendlichen fuhr in den Skiurlaub. Und man hat erst kurz vor Ziel festgestellt, dass man falsch unterwegs ist. Das heißt, der Fahrer hat das falsche Ziel eingegeben, gleicher Name des Ortes in den Pyrenäen und in den Alpen. Und keiner von den 45 Jugendlichen an Bord hat gemerkt, dass man halt in Spanien unterwegs ist. Genau. Und ich muss ja nicht an jeder Straßenkreuzung aufpassen und sagen, fahren wir jetzt geradeaus oder rechts oder links. Hm. Ich will ja auch nicht, dass wir die Taschenrechner abschaffen und wieder alles auf dem Blatt Papier ausrechnen. Aber ich muss ein Gespür dafür bekommen, ob das, was hier gerade mir präsentiert wird, richtig ist oder nicht.
Aber lernen, Überschlagsrechnungen zu machen, ist manchmal durchaus angebracht.
Ne? Plausibilitätskontrolle. Ganz, ganz genau. Also, ich würde diese Systeme, auch diese Denkwerkzeuge einsetzen, hochwillkommen. Aber ich muss mir die Fähigkeit bewahren, diese Ergebnisse kritisch zu hinterfragen.
Also.
Zu Hause, in den Schulen, auch in den Unternehmen.
Das würde ja bedeuten, dass es gleichzeitig auch eine Chance gibt, dass einige Menschen sich spezialisieren, weil sie eben von, oder habe ich das jetzt mir irgendwie nur so gedacht, also worauf ich hinaus will, ist, dass der Beruf des Kfz-Mechanikers ja auch so nicht mehr gibt, dass man ja nur noch Bauteile austauschen kann mit dem Diagnosegerät und so weiter und so fort. Das ist auch alles gewollt. Aber es eben immer noch auch Spezialisten gibt, die in der Lage sind, einen Motor auseinanderzubauen und so weiter und so fort. Das würde ja umgekehrt bedeuten, dass diejenigen, die nicht verlernt haben zu denken, sich hochspezialisiert auf etwas einrichten können, also Spezialisten im wahrsten Sinne des Wortes sind und verstehen, wie etwas funktioniert.
Ja, interessanter Gedanke. Vielleicht gibt es dann halt auch diejenigen, die, weil sie das kritische Denken nicht verlernt haben, dann anderen erklären können, ob das System, was sie da haben, das Gewünschte macht oder nicht. Aber insgesamt fühlt sich das nicht gut an. Also wenn wir uns mit solchen Systemen umgeben, die, wie gesagt, einen Schub an Produktivitätssteigerung bringen, den ich willkommen heiße, dann braucht es ein Gefühl dafür, dass wir sie richtig einsetzen und ein Gefühl dafür, ob die Ergebnisse, die uns diese Systeme liefern, vernünftig sind oder nicht.
Arbeit bekommt, da haben wir drüber gesprochen, eine neue Bedeutung, will ich jetzt mal so sagen. Und der Anlass ist, dass wir ja schon einige Zeit über Purpose und so reden. Und Sie haben es vorhin auch schon mal erwähnt, New Work und irgendwie Arbeit. Ich habe so manchmal den Eindruck, Herr Süska, dass keiner mehr, oder dass es nur noch wenige Menschen gibt, die Arbeit im Sinne von Industriearbeit oder so sehen. Also ich glaube, wir werden immer mehr zum Verwalter und so. Wenn ich in manchen Unternehmen bin, frage ich manchmal, was glaubst du denn, werde ich bezahlt? Und dann sagen die, naja, ich kriege die Kohle von meinem Arbeitgeber. Ja, und wer bezahlt den Arbeitgeber? Und was ich so manchmal dabei denke, ist, dass der Kunde, der uns am Ende alle bezahlt, so völlig aus dem Fokus rückt, geht es Ihnen da endlich?
Ja, genau. Also die Struktur der Tätigkeiten verschiebt sich von dem direkten Erzeugen von Kundennutzen, ob nun Handwerk in der Industrie, in der Dienstleistung, bis hin zum Verwalten, zum Administrieren. Es gibt viele Menschen derzeit, deren Beruf besteht darin, Regeln aufzuschreiben, nach denen andere zu arbeiten haben und wiederum andere überprüfen, ob die Regeln eingehalten worden sind. Und solange sich das Wirtschaft nicht trägt, könnte man ja gerade noch damit leben. Aber das sind Tätigkeiten, die im Kern, wie gesagt, keine Wertschöpfung erzeugen. Und angesichts eines Fachkräftemangels müsste man sich die Frage stellen, ob man diese Arbeitskraft, diese Intelligenz, das Talent, was da gebunden ist, nicht anderweitig einsetzt. Das wird man aus ökonomischer Notwendigkeit machen und ich denke mal, dass das auch in Zukunft aus der Perspektive nicht von der Tagesordnung verschwindet. Was aber passieren kann, ist, dass wir bei allem Administrieren, Auditieren etc. Den Kunden aus dem Blick verlieren. Und wenn jetzt noch hinzukommt, Purpose, ich finde es sehr gut, wenn ich weiß, warum ich eine Sache mache und dass es mich auch seelisch befriedigt, dann kann sich das umdrehen, dahingehend, dass wir die Arbeitswelt nicht mehr begreifen, darin begreifen, für jemanden Nutzen zu stiften, sondern um es selber so einzurichten, wie wir es ganz gerne hätten. Und der Kunde vielleicht nur Mittel zum Zweck ist.
Und das Ungerechte dabei ist, dass es eben ganze Berufszweige gibt, wie zum Beispiel Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger und andere, die sich halt eben nicht auf Purpose und New Work und das alles zurückziehen können. Ganz im Gegenteil, wenn ich dann selbst sozusagen Kunde von denen bin, erwarte ich ja, dass die für mich ganz und vollumfänglich da sind.
Also im Bereich,
und da findet ja eine Werteverschiebung statt.
Also im Bereich des Sozialen und des Pflegerischen, das kenne ich so aus etwas näherer Anschauung, kann ich das nicht beobachten. Also salopp formuliert, da liegt der Purpose im Krankenbett. Und deswegen ist es auch möglich, weil diese Menschen eine sehr hohe intrinsische Motivation haben, ihnen bestimmte Dinge zuzumuten, schlechte Bezahlung, schlechte Arbeitsbedingungen, bis zu dem Punkt, wo es dann halt nicht mehr geht.
Mhm.
Was bei denen halt nicht geht, ist das Thema Homeoffice. Aber ich kenne auch niemanden, der es wirklich vermisst. Was man dort vermisst, ist halt den freien Rücken, um sich wirklich um den Menschen kümmern zu können und die Entlastung von Administrativen. Und dann schließt sich wieder der Kreis. Wir haben viel zu viele Menschen, die aufschreiben, wie andere zu arbeiten haben und das Ganze auch noch kontrollieren.
Wir haben darüber gesprochen, dass ganze Berufsbilder verschwunden sind. Wir haben ansatzweise über das Bildungssystem gesprochen. Lassen Sie uns da einen kurzen Ausflug machen. Wir in Deutschland haben ja ein sogar oft importiertes, von anderen Ländern importiertes Bildungssystem, das duale Bildungssystem. Ich glaube, viele Amerikaner, die sich damit auseinandersetzen, beneiden uns um dieses System, weil es dort nicht so gibt. Und wir haben darüber gesprochen, dass es möglich sein kann, dass Bildung zum Luxusgut wird. Jetzt wissen wir aber auch, dass die Institutionen, die Berufsbilder definieren, Lehrpläne dafür schreiben, sie sind selbst Hochschulprofessor und sie wissen, was sie gesagt bekommen, was sie zu tun haben, was sie wirklich gemacht haben, weil sie halt viel näher an der Praxis sind. Ist es vorstellbar, nicht nur das ganze Berufsbilder verschwinden, sondern dass das duale Bildungssystem als Ganzes verschwindet?
Ja, das ist durchaus vorstellbar. Wir werden eine ganz andere Art bekommen, Faktenwissen, Wissen allgemein zu akquirieren, also im Sinne des Kaufens oder des Zugriffs dort. Meine Prognose ist, dass wir immer weniger Menschen brauchen, die sich in einen Hörsaal oder in ein Klassenzimmer stellen und frontal den jungen Menschen erzählen, was andere vor Jahren mal aufgeschrieben haben. Und wir spüren derzeit ganz großen Druck, weil dieses Wissen, aber unreflektiert, halt man sich selber akquirieren kann, beschaffen kann. Das heißt, man braucht eine andere Art der Bildung, man braucht Sparringspartner, man muss diesen Menschen beibringen, dies richtig zu tun, dies richtig zu bewerten. Darüber haben wir auch eben gerade gesprochen. Also von daher sehe ich solche Systeme ganz, ganz gewaltig unter Druck. Und von der anderen Seite auch, wer sich mit dem Thema Lean Production beschäftigt oder Lean im Allgemeinen oder dem Erzeugen von Werten, stellt ja fest, dass Menschen, während sie etwas tun, lernen. Viele Unternehmen sind noch nicht so weit, ich hoffe 2050 sind sie so weit, dass sie sich von der Vorstellung verabschieden, dass man einen Menschen irgendwie fit machen muss für seinen Job und ihn dann hinsetzt, damit er diesen Job erledigen kann. Wir beide wissen, dass das Lernen durchs Arbeiten kommt. So, und wozu brauche ich dann halt noch Lehrende, die Faktenwissen vermitteln, wenn ich das auf der einen Seite mir übers Netz holen kann und vertiefen kann, indem ich es praktisch anwende? Ob ich das bedauern sollte, dass das duale Bildungssystem verschwindet, weiß ich nicht. Was ich bedauern würde, ist, dass das praktische Arbeiten, die Fähigkeit des praktischen Arbeitens dann verschwinden würde.
Worauf ich hinaus wollte oder möchte, ist, dass ich ja so feststelle, dass in Unternehmen bestimmte Kompetenzen gesucht werden. Und ich rede jetzt gar nicht mal von sozialen Kompetenzen, das ist ja dann noch, das käme dann noch dazu. Kompetenzen gesucht werden und immer weniger, ich glaube, Berufsbilder. Weil alle wissen, dass, oder irgendwie einen Schein, wo draufsteht, ich habe so und so viele Vorlesungen beim Hansiska oder ich habe die Berufsschule oder sonst irgendetwas abgeschlossen. Da glaube ich, geht es einfach nur um irgendein Stück Urkunde und einen Stempel und eine Unterschrift oder so. Und davon will man sicherlich nicht weg. Aber in der praktischen Arbeit in einem Industrieunternehmen, glaube ich, werden bestimmte Kompetenzen gesucht. Mhm. So. Das würde ja umgekehrt bedeuten, dass ich Mitarbeiter nach irgendeinem Auswahlkriterium bei mir anstelle und sie selbst bilde, also selbst qualifiziere und ich das Bildungssystem gar nicht mehr brauche.
Ich weiß nicht, ob man so schwarz-weiß sehen kann. Es gibt bestimmte Basisdinge, die im Elternhaus, in den Schulen vermittelt werden. Ich halte es aber nicht für sinnvoll, bestimmte Inhalte als solche in diese Köpfe zu stopfen. Also, wann fand der 30-jährige Krieg statt und vieles andere mehr? Wie lange dauerte der? Muss man schon drüber nachdenken. Nein, das ist gut, um allgemein Wissen zu haben. Aber für mich wäre es wichtig, zu befähigen, Wissen sich zu erwerben. Und ich habe es mehrfach erwähnt, auch das Ding, die ganzen Dinge kritisch zu bewerten, diese Denkfähigkeit als solche. Das darf nicht zu kurz kommen. Und dann, das muss auch, diese Fähigkeit muss auch früh entwickelt werden. Dann sind wir aber in der Situation in Unternehmen, beispielsweise, wo dieses Wissen permanent beschafft wird, eigenständig, und wo es zu praktischen Lösungen geführt wird.
Wenn diese These, die ich da jetzt aufgestellt habe, dass das duale Bildungssystem komplett verschwindet und Unternehmen selbst die Bildung ihrer Mitarbeiter übernimmt, spezialisiert das Allgemeinwissen, was Sie eben gesagt haben, wird sozusagen der Gesellschaft übertragen, also irgendeinem System, dann bedeutet es ja, dass komplette Berufsbilder, also dann würde das ja in der Konsequenz, zahlreiche Berufsbilder gibt es so nicht mehr.
Ein normaler Prozess. Vielleicht jetzt nur schneller als in der Vergangenheit. Berufsbilder kommen, Berufsbilder verschwinden.
Und das bedeutet für den Mensch, dass er in immer kürzeren Zyklen sozusagen neues Wissen sich aneignen muss.
Oder die Fähigkeit, Systeme zu aktivieren, die einem dieses Wissen geben.
Wie können das aussehen?
Also, ein Beispiel. Wir erleben gerade, wie sich KI, speziell ChatGPT, auch in der Lehre breit macht. Mhm. Und die Panik ist zurzeit groß, weil doch tatsächlich Studenten von ChatGPT eine Abschlussarbeit, eine Hausarbeit schreiben lassen. Was passiert jetzt? Das ist natürlich total verboten. Ja, und wir brauchen Systeme, die genau das aufdecken. Und ich sage, vollkommen falscher Ansatz. Mhm. Ich wäre so stolz auf meine Studenten, wenn die schaffen würden, genau auf diese Art und Weise eine Abschlussarbeit zu erzeugen. Ich würde sie darin befähigen, dies zu tun und die richtigen Fragen zu stellen und die richtigen die Schlüsse aus den Antworten zu ziehen, naja, anstatt ihnen zu verbieten, dass sie modernste technische Möglichkeiten nutzen. In den 60er Jahren müssen Lehrer auf die Straße gegangen sein und haben dafür demonstriert, dass der Taschenrechner im Unterricht nicht eingesetzt wird.
Ja.
Und so verbieten wir jetzt gerade den Einsatz von künstlicher Intelligenz und weitere Webfehler im Bildungssystem. Wir haben Individualprüfungen in der Regel. So, das heißt, wir kappen die Verbindung nach draußen, wir lassen keine Informationen zu während einer Prüfungsphase und auch nicht die Kommunikation mit anderen. Aber im Arbeitsleben findet genau das Gegenteil statt. Informationen sind verfügbar und wir arbeiten in der Gruppe. Schulen und insbesondere Universitäten haben sich ganz anders aufzustellen.
Naja, also das sind ja Menschen drin und da gibt es ganz viele lehrende Personen, die ja, zu denen ich sie nicht zähle, dann ja möglicherweise Angst um ihre Position im Sinne von Macht haben. Also Sie als Hochschulprofessor haben ja, oder als eine Lehrerin, man hat ja Einfluss. Ne? Also man kann ja Daumen hoch und Daumen, also so römisches Reich. Ne?
Ich weiß es und ihr wisst es nicht. Mhm. Und die Frage ist dann heute, wir wissen es beide nicht, also Sie alle als Kurs und ich auch nicht, lassen Sie das gemeinsam herausfinden. Und das sind die Werkzeuge und so benutzt man die.
Das bringt mich zum, also der Gedanke ist ja absolut, also den Weg, den ich jetzt gehe, ist sowas Ähnliches haben wir ja heute, wenn wir von Führungskräften sprechen. Ja. Und ich bin ja einer, der immer wieder behauptet und nicht müde werde, das zu behaupten, wir erziehen Führungskräfte dazu, und erzählen das ständig, dass die intelligent für das System sein sollen. Und das ist ja meines Erachtens der falsche Ansatz. Weil wir ja davon reden, dass Menschen durch Tun lernen und so weiter und so fort. Wenn das heute schon nicht funktioniert, das, was wir eben mit lehrendem Personal gesagt haben, das mit Führungskräften, was ich eben versucht habe zu sagen, woher soll das kommen, dass Menschen kapieren, wenn sie in der Führungsposition sind, und dazu zähle ich jetzt eben auch das lehrende Personal, dass sie eine Art Begleiter sind, eine Art Mentor, eine Art Coach. Und wir über diese Berufsbilder, wenn ich die so nennen darf, völlig neu nachdenken sollen. Woher soll das kommen? Wir erzählen das 30 Jahre. Toyota, wir gucken seit 30 Jahren auf Toyota und wissen, dass die Führungskräfte mit den Mitarbeitern völlig anders umgehen wie bei uns in Europa.
Also wünschenswert für mich wäre, dass dieses andere Miteinander im Jahr 2050 realisiert ist. Der Weg dahin, ich habe nichts in der Schublade, was ich rausziehen könnte, aber vielleicht führt der Weg dahin über Schmerzen, über Erfolg und Misserfolg. Und wenn man merkt, dass diejenigen, die genau das machen, was Sie gerade gesagt haben, erfolgreicher sind, dann wird es Nachahmer geben. Das ist meine Hoffnung.
Wir müssen uns ein wenig über Politik unterhalten. Also ich will es gar nicht so groß aufhängen. Ich mache es an dem Punkt fest, dass ich sage, es könnte ja eine Sorge entstehen, dass autokratische Systeme sozusagen die Herrschaft über die ganze Welt bekommen. Also wenn man sich anguckt im Moment, was in Russland, was Russland treibt mit Ukraine, wenn man sich China anguckt, was die für sich beanspruchen mit Taiwan. Und wir müssen aber gar nicht immer nur in den Osten gucken. Wir wissen alle, dass in Brasilien auch ein autokratisches System ist. Wenn wir daran denken, dass in den USA, ich glaube, im November wieder Wahlen anstehen und es eine Chance gibt, dass der Trump wieder Präsident wird und so weiter und so fort. Dann entsteht ja für mich so der Eindruck, dass wir immer mehr autokratische Systeme bekommen. Sehen Sie unsere Demokratie in Gefahr? In 25 Jahren.
Absolut. Absolut. Und das macht einem erst einmal Angst. Weil Demokratie bedeutet doch Volksherrschaft und der Willen der Mehrheit wird Gesetz, ohne dass man die Minderheit jetzt ganz ausgrenzt. Es ist ein System, was auch auf Ausgleich aus ist. Das funktioniert ziemlich gut. Jetzt könnte man aber sagen, solche demokratischen Systeme, die permanent einen Kompromiss suchen, eine endlose Diskussion, die sind nachher nicht ganz so wirkmächtig.
Sie sind langsam.
Sie sind langsam und nicht wirkmächtig. Genau das sind diese beiden Dimensionen. Und jetzt kann man sich auf den Standpunkt stellen und sagen, warum nicht ein autokratisches System? Mhm. Da sind wir handlungsfähig. Und jetzt kommt der Punkt, der vielleicht schwer zu verdauen ist. Es gibt ja Menschen in autokratischen Systemen, die es nicht anders haben wollen, weil es ihnen gut geht. Oh, wie kann das sein? In autokratischen Systemen kann es einem gut gehen. Schauen wir uns die Staaten des Nahen Ostens an, des Mittleren Ostens. Mhm. Die auf Bodenschätzen sitzen. Der Bevölkerung geht es materiell sehr, sehr gut. Mhm. Warum sollten die etwas ändern wollen? Oder zugespitzt formuliert, rufen wir nach Mitbestimmung und Demokratie nicht immer nur dann, wenn es uns schlecht geht? Mhm. Und könnte es nicht bedeuten, dass wenn es uns allen gut geht, dass wir Demokratie gar nicht brauchen? Mhm.
Sie werden schmunzeln. Ich werfe jetzt FIFA in den Raum. Mhm. FIFA ist der Inbegriff für ein autokratisches System.
Ja.
FIFA bestimmt Regeln. Das sind, also es ist ja nicht die FIFA, das sind ja nur ganz wenige Menschen, die beispielsweise darüber entscheiden, ob es eine andersfarbige Karte gibt oder was weiß ich, ne? Oder. Und am Ende haben die extremen Einfluss darauf, aber es ist ja eben nicht nur die FIFA, sondern das IOC ist ja ein ähnlicher Saftladen. Ne? Also so, wo weniger Menschen entscheiden, wo in einer bestimmten Sache, wie sich das dreht und wie sich das wendet. Das Ganze natürlich irgendwie auch noch mit Geld unterstützt, ja, und so weiter und so fort. Das heißt doch, dass am Ende, um das mal, wie viele Millionen Menschen gibt es auf der Erde? 8 Milliarden, ja. Oder sowas, ne? 8 Milliarden. 100.000 Menschen entscheiden, was die restlichen 7,x Milliarden tun.
Ich weiß, es geht schwer runter, und es muss auch nicht meine Position sein, aber wenn diese 100.000 Menschen kluge Entscheidungen treffen, hätten dann die anderen 7,99 Milliarden, hätten die dann die Notwendigkeit, sich da einzumischen? Läuft doch. Uns geht's materiell gut.
Wir sind ja, ja klar, wenn wir nicht mehr lernen zu denken, wenn wir Konsumenten im wahrsten Sinne des Wortes sind.
Wenn es uns objektiv gut geht, warum will ich dann, der Laden läuft doch. Mhm. Ja, ich weiß, wir tun es damit sehr, 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 sehr schwer. Und wie gesagt, muss auch nicht meine Position sein. Und autokratisches System FIFA, gut, hier sprechen jetzt zwei Fußballexperten. Der Zweck der FIFA ist es, den Fußball der Welt zu fördern. Also beginnen mit Jugendförderung.
Steht auf dem Papier. Ja,
ja. Genau, steht auf dem Papier. Und das System heißt, wir haben Milliarden Einnahmen jedes Jahr. Mhm. Und das verteilen wir dann auf der gesamten Welt, dass irgendwo in Botswana oder sonst wo Bolzplätze entstehen. Mhm. Soweit so gut. Nur das Geld kommt nicht am Bolzplatz an, sondern bleibt lokal irgendwo.
Wie die Fahrradwege in Südamerika.
Das bleibt in irgendwelchen Kanälen dann halt hängen. Und das wird dann halt mutmaßlich auch in Funktionärstaschen gewirtschaftet, was natürlich keiner ahnen konnte, überhaupt
nicht. Natürlich nicht. Dass der Hans-Beckenbauer Geld nimmt, das hätten wir alle nicht gedacht.
Dieser eigentliche Zweck ist nicht erfüllt. Und daran kann man dann halt könnte man die FIFA messen und sagen, das wolltet ihr. Ihr wolltet, dass der Jugendfußball, der Amateurfußball dieser Welt mit Geld versorgt wird. Habt ihr das geschafft? Aber das hinterfragt ja niemand.
Also nicht, weil wir uns über Fußball unterhalten wollen, sondern weil wir uns über autokratische Systeme unterhalten wollen. Der Aufstand der vermeintlichen Fußballfans in Deutschland mit den Tennisbällen war ja, weil sie Angst hatten, dass diese 50+1-Regel kippt oder wie auch immer und dass Konzerne Einfluss bekommen auf das, was sie lieben, nämlich einen Verein, den es schon lange nicht mehr gibt. Und auch der FC Freiburg ist kein Mutter Teresa Fußballverein oder so. Mhm. Das ist auch eine Kapitalgesellschaft. Worauf ich hinaus will, ist, also wenn wir so groß denken, FIFA, in IOC und ehrlich mit uns selbst sind, dann müssten wir auch zu dem Ergebnis kommen, dass ein erfolgreiches Handwerksunternehmen ja auch ein autokratisches System ist, weil der Alte sagt, wo es hingeht. Und da scheint es ja so zu sein, dass wir das akzeptieren.
Ja, vielleicht
besser mit umgehen.
Ja, es gibt ja diesen Begriff Good Governance. Also ich kann autokratisch sein, wenn ich dafür sorge, dass es meinen Schutzbefohlenen, auch ein furchtbares Wort, dass es ihnen gut geht, dass es ihnen an nichts mangelt. Ja, ich sage, wo es lang geht. Mhm. Aber alle sind zufrieden mit.
Der Textilproduzent aus dem Schwäbischen. Der ja nicht Beispiel. Jetzt unbedingt, also ich mir nicht vorstellen kann, dass der sehr demokratisch seinen Laden führt. Ne? Also demokratisch im Sinne von Demokratie, sondern eher autokratische Züge.
Und wie gesagt, es geht uns dann halt schwer runter zu akzeptieren, dass ein autokratisches System auch gute Ergebnisse bringt. Mhm. Weil wir verbinden das. Autokratisch ist immer schlecht und demokratisch ist gut. Es gibt so viele Beispiele, wo Demokratie nicht funktioniert und Autokratie schon.
Darauf will ich ja hinaus.
Die Frage ist, was haben wir 2050? Was wollen wir da haben?
Naja, ich mache es mal so. Ich wünsche mir eine effektive und effiziente Gesellschaft. Und dann wäre ich bereit, von meiner Grundidee der Demokratie vielleicht auch ein bisschen abzurücken, wenn ich merke, dass das nicht nur mir gut tut, sondern auch meinen Kindern und den Kindeskindern gut tut.
Und jetzt haben wir eine künstliche Intelligenz, die im Gesetzesvorschnell gemacht, die wirklich auf Ausgleich bedacht sind und auf maximalen Nutzen für alle. Jeder ist Gewinner. Also nicht jeder gewinnt bei jedem Gesetz, aber niemand wird mir das Gefühl haben, zu kurz gekommen zu sein, grundsätzlich, weil für jeden etwas dabei ist. Ist das so schlecht?
Naja, dann kann ich ja der KI sagen, welche Partei, wenn es die da noch gibt. Also vielleicht muss ich ja sonntags gar nicht mehr von der Couch hoch und muss ins Wahlbüro oder
auch das,
und dann macht es die KI für mich.
Auch das Modell existiert schon, dass man bestimmte politische Themen nimmt, sie entsprechend gewichtet und sagt, hier, mach was draus. Also mir ist innere Sicherheit wichtiger als Bildung und völlig unwichtig ist für mich der Umweltschutz. Kann ich so sagen. Bitte lass das in deine Gewichtung mit einfließen.
Der Wahlomat beim Spiegel oder bei anderen.
Mit dem Ziel, dass dann halt politische Richtungen gewichtet werden. Und jetzt kommt noch etwas dazu. Wir sprachen auch eben gerade davon, dass Sie vielleicht durch entsprechendes Verhalten höher oder niedriger gerankt werden. Das heißt, Ihre Stimme bekommt man mehr oder weniger Gewicht. Sie sind systemkonform. Ihre Stimme ist dreimal so viel wert wie meine Stimme desjenigen, der sich nicht systemkonform verhält. Dann kann ich zwar auch eine Gewichtung vornehmen, aber das kann mit Ihrer Gewichtung mich nicht mithalten. Das kann durchaus passieren. Die technischen Möglichkeiten haben wir. Und daran wird auch experimentiert.
Also ich kann, wir haben jetzt die ganze Zeit darüber gesprochen, wie es aussehen könnte in 25, genau es ist 26 Jahren. Wir müssen noch mal ein Thema aufgreifen, wo ich glaube, dass das auch so ein bisschen Ihr Lieblingsthema ist, und zwar das Thema Arbeitskräftemangel und Fachkräftemangel. Nach allem, was ich so lese und auch aus den Gesprächen mit Ihnen, weiß ich, dass Sie sagen, das ist hausgemacht. Warum ist das hausgemacht, das Thema?
Zunächst einmal könnte man dem widersprechen und sagen, das ist demografisch bedingt. Es gibt immer weniger junge Leute und immer mehr Ältere verschwinden aus dem Arbeitsleben. Was soll denn da hausgemacht sein? Ich will ja jetzt gar nicht über die private Familienplanung reden, dann wären wir schon bei hausgemacht, sondern Arbeitskraft wird immer knapper. Und mit einem knappen Gut sollte man nicht verschwenderisch umgehen. Das tut man aber. Weil wir haben sehr viele Strukturen, Abläufe, Prozesse im Unternehmen, die bürokratisch sind, die umständlich sind, die auch keinen Nutzen erzeugen. Und ich frage mich, wie man angesichts einer Arbeitskräfteknappheit es sich leisten kann, solche Tätigkeiten noch durchzuführen. Und es ist insofern hausgemacht, als dass man da schon hätte längst die Weichen stellen
können. Also man hätte schon viel früher mit dem Thema KI und Automatisierung und beginnen können.
Die Reihenfolge ist wichtig. Für mich steht am Anfang immer der überflüssige Prozess, der eliminiert wird. Das, was nötig ist, und das bestimmt der interne oder externe Kunde, das wird gestraft, verschwendungsfrei gemacht. So, und dann komme ich mit Automation, mit KI oder was auch immer. Ja, da haben wir zu wenig gemacht in letzter Zeit. Vielleicht ist Arbeit ja immer noch zu billig.
Interessant.
Ja, wenn ein Gut billig ist, dann kann ich verschwenderisch damit umgehen.
Jetzt tun wir, und da will ich eigentlich in diesem Zusammenhang ja weltweit buhlen um Fachkräfte. Also nicht um Arbeitskräfte, sondern um Fachkräfte. Und das steht ja immer auch irgendwie, da wird ja auch immer mitdiskutiert, das Thema Migration. Die Gründe, warum Menschen von Afrika versuchen, Spanien, Italien zu erreichen oder von Türkei Richtung Griechenland sich bewegen oder irgendwelche sogenannten Balkanrouten nutzen, sind ja in Wirklichkeit andere, das sind Kriege, Wasserknappheit, autokratische Systeme und so weiter und so fort. Also wir haben eine Migrationsdebatte. Nun sind wir hier in einer Stadt, nämlich Mannheim, die nur das ist, was sie ist, weil schon vor 200 Jahren ein Kurfürst dafür gesorgt hat, dass ganz viele Menschen, die nicht aus Mannheim oder aus dem deutschen Gebiet, damals gab es Deutschland noch nicht, gekommen sind, gesagt hat, holt mir alle Handwerker, weil wir die Stadt hier neu bauen wollen. Sind Sie mit mir da einer Meinung, dass wir uns darauf einstellen müssen, dass Zuwanderung, möchte ich es mal nennen, weil Migration finde ich irgendwie ein scheiß Wort, weil der Österreicher, der hier arbeitet, ist ja auch ein Migrant. oder der Deutsche, der in der Schweiz arbeitet, ist ja auch ein Migrant, ein Arbeitsmigrant oder so. Ja. Ich persönlich glaube, wir müssen uns darauf einstellen, dass wir irgendwie ganz schnell eine Lösung finden, diese Menschen den Raum hier zu bieten.
Also unbestritten, dass wir eine Lösung brauchen. Das, was der Kurfürst gemacht hat, das war ja sehr, sehr klug. Und das kann auch ein Muster für heute sein. Er hat ja gezielt angeworben, meines Wissens, Sie sind Mannheimer, ich nicht. Und hat dann
Fachkräfte
halt
angeworben.
Fachkräfte. Und er hat auch zugesehen, dass sie sich in den Stadtvierteln verteilt haben. Also nicht die Italiener hier und die Niederländer dort.
Und er hat sogar, das kann man sogar noch in alten Stadtplänen sehen, da hat, haben Menschen mit dem jüdischen Glauben neben Menschen mit muslimischen Glauben in einem Haus Tür an Tür gewohnt.
Sehr klug, so etwas. Und das war Anwerben von Fachkräften, wenn man etwas vorhatte. Jetzt ist in der... bei dem Thema Migration oder Zuwanderung haben wir aus meiner Sicht drei verschiedene Elemente. Da gibt es diejenigen, die ihr Leben in Sicherheit bringen wollen und denen gehört geholfen. Dann gibt es diejenigen, die Wirtschaftsmigranten sind, die nicht gefährdet sind an Leib und Leben, die ein besseres materielles Leben haben wollen.
Das sind angeblich die, die wir haben wollten, ne?
Ja, da passt offensichtlich nicht das, was Deutschland braucht, zu dem, was kommt. Und deswegen hat man ein gutes Recht, hier einen Abgleich zu machen. Und dann gibt es diejenigen, die dritte Gruppe, die will nur Ärger machen. Denen gehören die Grenzen aufgezeigt. Diejenigen, die keine Migration haben wollen, konzentrieren sich auf die dritte Gruppe und sagen, also Migration bedeutet gleich Ärger, was totaler Quatsch ist. Nein, es muss etwas gemacht werden an der Richtung da. Widerspricht ja niemand. Die Frage ist immer nur, was machen wir? Und ich bin der Auffassung, dass wir noch nicht alles ausgeschöpft haben in der Optimierung unserer Prozesse, dass es uns ermöglicht, aus Kraft derjenigen, die hier schon wohnen, genau die Dinge zu erledigen, die zu erledigen sind. Und
also die sogenannte Integrationspolitik.
Ja, nee, gar nicht mal die Integrationspolitik, sondern Prozess verbessern im Unternehmen, sagen, müssen wir wirklich immer mehr Menschen in schlechte Prozesse stopfen und diese Menschen weltweit akquirieren. Schauen wir doch mal, was wir intern hinkriegen. Ja. Nicht falsch verstehen, ich bin sehr für Migration, aber nicht um Menschen in diese schlechten Prozesse zu stopfen, sondern Migration, um unseren Horizont zu erweitern, um frisches Denken ins Land zu bekommen. Sehr, sehr,
das zu lernen von anderen Kulturen.
Ja, natürlich. Und da können wir eine ganze Menge lernen.
Denke ich auch, ja.
Und da passen die Strukturen nicht, aber wer sieht das nicht so?
Wir sind jetzt, ich mache jetzt mal ein Brutto oder Netto, wir sind jetzt brutto dabei, uns 4 Stunden zu unterhalten. Wir müssen allen denen, denen wir die Aufnahmen komplett zur Verfügung stellen, und das ist sehr viel Material, sagen, in den 2 Stunden, in denen wir uns unterhalten, haben wir, glaube ich, viele ganz unterschiedliche, nicht unbedingt einem roten Faden folgend, versucht, so ein bisschen einen Einblick zu geben in das, was Bestandteil von der Veranstaltung im November sein wird, nämlich der Position 2050 auf der Website. Und ich hatte es schon mal gesagt, steht, dass wir die Zukunft aus 4 Clustern uns angucken wollen, aus heutiger Sicht, nämlich Wirtschaft, Politik, Gesellschaft und Umwelt. Und da stehen so ein paar Überschriften. Vielleicht wollen wir uns mal über diese Überschriften unterhalten, die teilweise auch als Fragen formuliert sind.
Gerne.
Wirtschaft, robuste Unternehmen oder Handelskriege?
Beides. robuste Unternehmen, weil es Handelskriege geben wird, natürlich. Wie diese Robustheit nun aussieht, da gibt es keine Patentlösung. Handelskriege haben wir heute schon. Vielleicht werden sie sich noch verschärfen. Man kann uns von der Versorgung mit Rohstoffen abschneiden oder man kann sich weigern, unsere Produkte aufzunehmen. Ja. Und nicht alles, aber vieles lässt sich durch eine Robustheit von Unternehmen sichern. Es kann eine finanzielle Robustheit sein, dass man solche Dinge, die vielleicht nur temporär sind, mal übersteht. Dass man andere Märkte sich eröffnet, Beschaffungsmärkte, Absatzmärkte, all das gehört mit dazu.
Was wären aus Ihrer Sicht ein robustes Unternehmen? Woran würden wir denn ein robustes Unternehmen, oder wie würden wir zu dem Ergebnis kommen, das ist ein robustes Unternehmen, unabhängig?
Ein robustes Unternehmen ist eins, was mit Überraschungen fertig wird. Mir gefällt, die kommt nicht von mir, die Formulierung gefällt mir sehr gut. Möglicherweise kennen Sie genauso viele Unternehmen wie ich, die nicht robust sind, die nämlich davon abhängig sind, eine Zukunft richtig vorherzusehen. Also was Sie die Absatzerwartungen angeht, Sie machen eine Prognose über ein Vierteljahr, über ein gesamtes Jahr, legen auf Produktgruppenebene fest, wie viele Artikel Sie verkaufen werden. Und ich frage mich, woher wollt ihr das wissen? Und die sind jedes Jahr überrascht, dass es anders gekommen ist als geplant. Und dann fangen halt die Kopfstände an im Unternehmen. Für mich ist ein Unternehmen robust, welches sagt, egal in welcher Struktur diese Artikel jetzt von mir verlangt werden, ich kann bedienen. Weil ich werde mit diesen Überraschungen fertig, ich kann schnell reagieren. Und das kann auch das Wegbrechen einer Artikelgruppe sein, beispielsweise.
Oder von einem Kunden.
Oder von einem Kunden, ganz genau. Also ein nicht robustes Unternehmen ist dann ganz klar eines, was sich von einem Kunden oder von einer Branche abhängig macht.
Bevor wir hier gestartet sind, haben wir ein bisschen geplaudert, auch um uns warm zu reden. Und da ging es unter anderem darum, dass Unternehmen, so war mein Eindruck, das war meine Aussage, überhaupt nicht mehr sich mit der Zukunft auseinandersetzen, sich also viel mehr mit der Gegenwart beschäftigen. Und die Zukunft, wenn sie über Zukunft denken, dann vielleicht noch irgendwie Quartale oder so. Mal angenommen, das würde stimmen. Was glauben Sie, woran das liegt? Also es gibt ja bei Lean gibt es ja sowas wie Hoshin Kanri, eine Vision formulieren, runterbrechen auf eine Mission und dann und so weiter. Das ist die Theorie. Es gibt viele kluge Leute, die sagen, du musst dich damit beschäftigen, wie dein Unternehmen in 5 Jahren aussieht. Mir begegnen immer weniger Unternehmerinnen, Unternehmer, Unternehmen, die in diesen Zeitfenstern denken.
Mir begegnen immer mehr Unternehmen, die im Krisenmodus sind. Und wer im Krisenmodus ist, ist nicht mehr so gut in der Lage, vorsichtig formuliert über die Zukunft nachzudenken.
Lässt sich das überhaupt für ein Unternehmen? Ist es überhaupt möglich? Angenommen, wir beide hätten eine Firma, wir wären beide Geschäftsführer. Was müssten wir denn tun, wenn wir es nicht bisher getan haben, um uns zu zwingen, in zum Beispiel 5 Jahre voraus zu beschäftigen?
Die Zeit dafür nehmen und in Szenarien denken. Also die Zukunft lässt sich nicht vorhersehen, sie ist nur zu gestalten. Aber es gibt bestimmte Dinge, die eintreten können. Ich kann mich darauf einstellen, dass der Fachkräftemangel sich verschärft. Ich kann mich darauf einstellen, dass er sich, warum auch immer, komplett auflöst.
Elektromobilität, was kommt und Abgasanlagen nicht mehr gebraucht werden.
Also ich bin ein sehr großer Freund davon, mit Szenarien zu arbeiten und zu sagen, gut, das sind die für uns denkbaren Szenarien und auf alle diese Szenarien sind wir vorbereitet.
Und wenn wir jetzt nicht von robusten Unternehmen, sondern von robusten Wirtschaftszweigen sprechen, dann wird ja heiß diskutiert, wie viel Subvention ist noch okay und wann sollten wir sollte die Politik, also wir, auch akzeptieren, dass ein bestimmter Wirtschaftszweig keinen Sinn mehr macht, da weiter Geld hineinzulegen, weil das verbrenntes Geld ist. Also das ist ja politisch gesehen brutal. Also ich möchte nicht in der Situation von einem heute regierenden Politiker sein, auch nicht von der Opposition, weil Stahl zu subventionieren oder Kohle ist auch eine Zeit lang subventioniert worden. Das ist ja tot. Also, aber es geht ja um was anderes, nämlich um Arbeitsplätze zu erhalten.
Ja, ja.
Weil das holt mich ja wieder ein auf der anderen Seite, weil ich dann halt eben ganz viel in Sozialsystem hineinstecken muss.
Ich bin, was Subventionen angeht, eher zurückhaltend. Ich kann aber verstehen, warum es notwendig ist. Robustheit beispielsweise. Es gibt bestimmte Technologien, auf die wir nicht verzichten sollten. Und zwar, wir sollten in der Lage sein, diese Technologien weiterzuentwickeln. Wir sollten in der Lage sein, Produkte auf Basis dieser Technologie herzustellen. Und da gehören Chemieprodukte dazu. Mhm. Als wichtige Zwischenprodukte dazu gehören auch Stahlprodukte. Ich würde mich nicht wohlfühlen in einem Wirtschaftssystem, welches nicht in der Lage ist, Stahlprodukte herzustellen. Mhm. Also es müssen gar nicht neueste Technologien, sondern etablierte Produkte. Und dann kann ich sogar rechtfertigen, dass man so etwas subventioniert. Das, was wir jetzt erleben aktuell, Subventionen, um Unternehmen ins Land zu locken mit Technologien, die wir nicht beherrschen, obwohl wir sie mal beherrscht haben, rechnet sich ganz gleich aus welcher Perspektive gesehen nicht. Denn die Summen, die da fließen, werden sich niemals einspielen, auch nicht über Steuern und Sozialabgaben. Mhm. Und da frage ich mich wirklich, ob das eine kluge Entscheidung war, dies zu tun. Das Geld wäre besser aufgehoben in Verbesserung der Infrastruktur, Digitalisierung, Verkehrswege, Bildung.
Also Subventionierung könnte ja auch den Sinn machen, um bestimmtes Wissen da zu behalten.
Mhm.
Weil man dann Angst hat, möglicherweise, oder weil es dann fatal wird, dass Wissen verloren geht. Und alles, was daraus folgt, nämlich Forschung, Wissenschaft, Patente und so weiter und so fort. Also ich könnte mir also vorstellen, dass ich als Unternehmen in einem bestimmten Bereich defizitär bin, ich mir aber den Luxus leiste, das zu behalten, weil ich mich sonst in Abhängigkeit begebe.
Das ist kein Luxus, sondern Notwendigkeit. Ich kenne einige Unternehmen, die ihre Elektronikproduktion im Grunde ausgelagert haben an Dienstleister, gerne auch aus Südostasien, und trotzdem eine eigene Elektronikproduktion weiterbetrieben haben. Die war defizitär. Die hätte der Controller mit dem Rotstift am liebsten gestrichen, aber es war die Lebensversicherung.
Ich bin nächste Woche in einem Unternehmen, die leisten sich einen Werkzeugbau.
Okay.
Einfach aus strategischen Gründen, weil sie sich sonst abhängig machen würden von Asien, weil die das mittlerweile genauso gut können, sogar noch zum besseren Preis.
Da würde ich aus betriebswirtschaftlicher Sicht in diesem Profit Center rote Zahlen zulassen und aus volkswirtschaftlicher Sicht sogar Subventionen.
Da halten wir uns über Politik. Ich schmeiß wieder so ein paar Begriffe da rein, die eben auch unter Wissenschaft stehen: demokratische Dispute oder politische Hetze.
So. Was ich mir wünsche oder was ich erwarte?
Naja, gucken wir, wenn wir 25 Jahre vorausgucken, was glauben Sie, was glauben wir, wo es mehr hingeht? Also,
ja.
Wir haben vorhin schon mal darüber gesprochen, über Demokratie und Autokratie. Was wir erleben, Entschuldigung, wenn ich das sage, im Moment erleben wir ja extreme Polarisierung, will ich mal vorsichtig nennen, und eher tendenziell so in politische Hetze hinein.
Die Welt wird unübersichtlicher. Menschen suchen nach einfachen Antworten oder nach jemandem, der sagt, ich habe diese Antworten, und es wird ungemütlicher. Ressourcenknappheit, stärkere Konkurrenz. Und wenn es ungemütlicher wird, dann muss ich zusehen, wo ich in einer solchen Situation bleibe.
Dann ist der Ruf nach einem Führer.
Ja, und das wird stark, ob digital oder aus Fleisch und Blut, wird sehr stark. Und ich grenze nicht stärker von anderen ab, räumlich, körperlich und in Worten. Mhm. Und deswegen denke ich, dass der Ton rauer werden wird.
Zu Beginn von Corona hat ein Politiker aus dem Süden dieser Republik ja sehr stark aufgetreten und hat sich, der auch noch immer entsprechende Körperhöhe verfügt, sich dahingestellt und hat gesagt, so müssen wir es machen. Alle fanden den toll, 3 Tage bevor Corona ausgebrochen ist, fanden ihn alle doof. Worauf ich hinaus will, ist eben auf diesen Begriff des Führers, auch wenn der im deutschen Sprachgebrauch eher problematisch ist, aber in Krisenzeiten, und ich glaube jetzt auch, wenn Corona rum ist, befinden wir uns immer noch in Krisenzeiten. Also ich würde behaupten, wir in Deutschland, aber nicht nur in Deutschland, die Welt befindet sich seit guten, gerne 4 Jahren in einer Krise. Da werden halt Stimmen nach der einen Person oder der einen Gruppe halt mal lauter und die das machen.
Was wir erlebt haben, war, dass eine Gruppe gesagt hat, so müssen wir mit dieser Krise umgehen. Und jedes andere Umgehen damit ist schädlich, gehört verboten, totgeschwiegen, was auch immer. Dass das natürlich Widerstand erzeugt, ist vollkommen klar. Und dieser Widerstand hat sich dann etikettiert als ein guter Widerstand, als Freiheitsbewegung. Völlig unnötig, all dies. Ich kann auch als starke Person an der Spitze sagen, nach allen Erkenntnissen ist das jetzt das, was wir machen sollten. Aber wir stellen es auf den Prüfstand. Nach einer gewissen Zeit überprüfen wir, ob das wirksam war. Ihr zieht alle mit. Aber wir haben dann nach einer gewissen Zeit gemeinsam zu einem anderen Ergebnis zu kommen.
Warum haben wir so wenig der Wissenschaft vertraut? Es hat ja überwiegend kluge Wissenschaftler gegeben in der Zeit vor Corona, die sich auch hingestellt haben und haben gesagt, aus heutiger Sicht sehen wir das so, aber wir wissen nicht, ob das in 24 Stunden noch steht. Warum ist dieses Vertrauen in die Wissenschaft so gering?
Ich habe da einige Beiträge mitbekommen in Wort und Schrift und meine daraus abgeleitet zu haben, dass viele Menschen eine zutreffende Vorstellung von Wissenschaft haben. Sie hatten die Erwartung gehabt, dass die Wissenschaft jetzt eine Lösung auf den Tisch packt. Und die ist kritisiert worden, dass Sie sprechen über Corona, nach einigen Monaten, nach einem Jahr zu anderen Erkenntnissen gekommen ist und nun andere Dinge vorschlägt, wo dann einige gesagt haben, ja, der Wissenschaft kann man auch nicht trauen. Die sagen heute mal so und morgen mal so. Dabei ist Erkenntnisfortschritt ein Wesenselement der Wissenschaft.
Ja, und das Aufstellen von Hypothesen und das Überprüfen, ob das dann tatsächlich eintritt, ist nun mal auch ein wissenschaftliches Vorgehen.
Ja, und es war höchst unwissenschaftlich zu sagen, so, wir machen das und Widerspruch ist nicht zugelassen.
Genau. Gute Überleitung zu unserem dritten Cluster Gesellschaft. Freiheit, Wohlstand, Gesundheit oder 2 Klassen Gesellschaft und Überwachung.
Oh, wie stelle ich die nun gegenüber? Das sind unterschiedliche Themen. Aber Freiheit, Gesundheit, was war das dritte? Wohlstand?
Wohlstand, ja. Also das oder 2-Klassen-Gesellschaft.
Das wünscht man sich immer dann beim Bleigießen Silvester. Ganz klar, wer möchte das nicht haben? Und wir haben alle Möglichkeiten, in diese Richtung zu gehen. Und was ist Freiheit? Das ist die Freiheit, Dinge nicht zu tun, die andere von einem verlangen. Das ist schon mal eine ganze Menge. Je robuster ich als Privatperson bin, desto weniger häufig muss ich mich auf solche Zumutungen einlassen. Wohlstand kann man abendlang diskutieren. Ist es der materielle Wohlstand oder ist es das Wohlergehen? Für mich spielt zeitlicher Wohlstand immer mehr eine Rolle und das geht ja dann noch Hand in Hand mit Freiheit. Und Gesundheit sowieso, sie ist die Basis für vieles. Und wir haben gute Möglichkeiten, unsere Gesundheit zu bewahren, sogar weiterzuentwickeln. Vielleicht auch, weil wir mehr zeitliche Freiheitsgrade haben. So, und das andere, was dagegen steht?
2-Klassen-Gesellschaft überwachen.
2-Klassen-Gesellschaft. Vielleicht haben wir sogar eine Multiklassengesellschaft. Ich befürchte, dass wir in immer mehr Gruppen zerfallen, die in sich dann relativ homogen sind, aber die vom anderen sehr wenig wissen. Und auch da haben wir die Möglichkeit, durch einen verbesserten Informationsaustausch, durch Bewegung im digitalen Raum oder persönlich genau das wiederherzustellen, was vielleicht früher über Sportvereine da war. Oder man kann zu dem Thema stehen, wie man will. So richtig gerne war ich damals bei der Bundeswehr auch nicht. Aber da bin ich Menschen begegnet, die ich vorher noch nicht begegnet bin. Das waren ganz andere Gesellschaftsbereiche, mit denen, zu denen ich Kontakt bekommen habe. Und das würde ich mir wünschen, dass das so etwas kommt. Überwachung. Man kann in der Geschichte der Menschheit unendlich lange zurückschauen. Es gibt immer dieses, den Wunsch der Regierenden, Kontrolle zu haben und den Wunsch der Menschen, diese Kontrolle abzustreifen. Das wird sich nicht ändern, nur die technischen Möglichkeiten.
Naja, ein böser Nachbar überwacht mich auch.
Der böse Nachbar überwacht mich auch, natürlich. Und heute hat der böse Nachbar dann eine Kamera im Fenster oder was auch immer. Diesen Widerstreit, den wird es immer geben.
Letzte Überschrift, Umwelt, schattige Städte und Kreislaufwirtschaft oder verödende Regionen.
Schattige Städte, das sind diese Städte, die begrünt sind. Ich habe neulich Bilder aus Paris gesehen. Wunderschön, was da gemacht wird. Und die werden lebenswert. Es gibt auch hierzulande schöne Beispiele dafür. Ich würde es mir wünschen. Voraussetzung dafür ist vielleicht, oder eine der Voraussetzungen ist, dass wir dieses unsägliche Trennen von Arbeiten und Wohnen auflösen. Ich spreche jetzt nicht von banalerweise von Homeoffice, sondern dass wir viele Dinge halt wieder dezentralisieren. Zentralisiert worden sind sie ja, weil der Betriebswirt sagt, das große Einkaufszentrum am Rande der Stadt ist wirtschaftlich. Stimmt auch, wenn man die sozialen Kosten nicht mit reinrechnet. Flächenverzehr oder die Anfahrtswege der Mitarbeiter, der Kunden, das ist in der betriebswirtschaftlichen Rechnung nicht da. Das lässt solche Systeme groß werden, aber das Leben insgesamt weniger lebenswert. Und wenn wir wieder ein Stück Dezentralisierung schaffen, dann werden wir in unseren Quartieren wohnen, arbeiten, Freizeit verbringen. Darauf freue ich mich. Und die technischen Möglichkeiten haben wir, so etwas zu tun.
Zum Stichwort Kreislaufwirtschaft hatte ich neulich, ich weiß nicht mehr wann, ein Gespräch oder durfte ich ein Gespräch beiwohnen, wo jemand sagte, ja, das ist schon alles klar, aber da machen die Discounter nicht mit, weil deren Margen so eng sind, also besitzen Mediendiscounter oder Lebensmitteldiscounter oder Baumarktdiscounter oder so irgendetwas ist. Die Margen müssen so eng sein, dass das Thema Kreislaufwirtschaft gar nicht bei sich hinkriegen. Also so im Sinne von, mein Hammer ist kaputt, ich gebe ihn ab und die müssen dann und so weiter.
Man sieht da den Nutzen nicht, das kostet Geld, aufwendig. Auf der anderen Seite gibt es so viele mutmachende technologische Entwicklung, was das angeht, wenn auch Verbundwerkstoffe wieder zerlegt werden und die Basiswerkstoffe den Stoffkreislauf zugeführt werden können. Technisch gibt es da einige Möglichkeiten, da wenn wir das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht haben. Aber die Frage ist, wer zahlt das? Lohnt sich das? Und wenn es uns gelingt, die Ressourcenkosten zu erhöhen, über Steuern beispielsweise auf Ressourcen, Flächen, Rohstoffe etc. in unserem gesamten Wirtschaftssystem haben wir den Menschen, den Staat und die Unternehmen als Partner, als Handelspartner. Aber den wichtigsten haben wir nicht drin. Die Erde. Wir versiegeln Flächen, wir nehmen Sachen aus dem Boden und schmeißen alles wieder rein und müssen dafür nichts bezahlen. Wenn der Mensch als Anwalt der Erde sagen würde, das besteuern wir massiv. Auf der anderen Seite eliminieren wir die Steuern auf Unternehmensgewinne, auf Löhne, Einkommen etc. Dann werden wir ein anderes Verhalten haben. Dann werden wir auch merken, dass es nicht nur vernünftig ist, sondern auch ökonomisch sinnvoll ist, in eine Kreislaufwirtschaft einzusteigen. Zwang, Subventionen helfen da nicht.
Wir haben jetzt versucht, Herr Süska, mehr wie 4 Stunden uns darüber zu unterhalten, wie, und das natürlich nur sehr an der Oberfläche, weil wir so unglaublich viele Punkte hatten, über die wir gesprochen haben. Und jeder, ich persönlich glaube, jeder einzelne Punkt wäre es wert, da in die Tiefe zu gehen. Dann würden wir aber wahrscheinlich morgen um die Zeit noch hier sitzen. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Ich selbst bin schon sehr gespannt.
Danke für die Einladung.
Ja, gerne. Ich bin schon sehr gespannt, was dann da bei der Position in der Debatte entsteht. Deswegen, weil wir ja dann viele Menschen mit unterschiedlichen Herkünften haben werden.
Was nur bereichert sein kann. In dieser Debatte werden Sie dann unterschiedliche Standpunkte, Sichtweisen haben.
Und da jetzt wieder auf den Rücksprung zu Deutschland 2040. Ihre Idee war es nämlich damals, Thesen zu formulieren. Und wir hatten dann über ein ähnliches Format nachgedacht. Leute, die dazu etwas sagen, dann das digital irgendwie abspeichern und so weiter und so fort. Viel gesprochen, sind nicht immer in die Tiefe gegangen, aber dafür ist das Format ja auch gar nicht da, sondern die Position 2050 im November. Nochmal vielen Dank. Und für alle die, die es jetzt bisher her geschafft haben, also sich das alles an einem Stück angeguckt haben, laden wir herzlich ein, dabei zu sein und mit dem Herrn Siska über die Cluster Wirtschaft, Politik, Umwelt und Gesellschaft zu debattieren.
Sehr gerne, sehr, sehr gerne.